Medien gehören zum Alltag von uns allen. Aber wir müssen auch lernen, richtig mit ihnen umzugehen. Das gilt natürlich auch für Computerspiele. Welche Rolle Games in der Medienpädagogik spielen und wie sie pädagogisch eingesetzt werden können, besprechen wir in dieser Folge gemeinsam mit Professor Eye-Canning Tappe. Viel Spaß! Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es um Games in der Medienpädagogik. Und für dieses wunderbare Thema begrüße ich an meiner Seite zunächst meinen Co-Host Nikolas.
Hallöchen!
Schön, dass du da bist. Es freut mich, dass wir dieses spannende Thema machen, das haben wir schon lange auf der Liste. Und wir haben uns dafür Verstärkung geholt von einem absoluten Experten auf diesem Gebiet. Und wir begrüßen heute als unseren Gast Professor Eye-Canning Tappe.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Genau, ich hoffe, es ist okay, wenn wir einfach bei Eye bleiben heute.
Total.
Im Podcast. Passt das
total.
Wirklich? Genau. Willkommen, Eye, schön, dass du da bist. Wir haben uns schon persönlich kennengelernt auf dem Gamescom Congress, glaube ich, zum ersten Mal. Sind wir uns begegnet und seitdem habe ich sozusagen schon auf meiner inneren Liste, Mensch, das wäre eigentlich klasse, wenn wir uns hier im Podcast nochmal sehen würden und auch über dein Thema sprechen. Du hast nämlich eine Professur für Digitalisierung und Medienpädagogik in der sozialen Arbeit an der FH in Münster. Außerdem bist du Co-Vorsitzender der GMK, das ist die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur.
Genau. Richtig.
Genau. Vielleicht hast du Lust, uns ein bisschen, bevor wir so ins Thema reinstarten, wir wollen ja so ein bisschen erforschen, welche Rolle eigentlich Games in der Medienpädagogik spielen, wie werden die eingesetzt, wo tauchen die auf, gibt es irgendwie die Möglichkeiten und Grenzen, gibt es kritische Momente mit dem Thema Gaming in der Medienpädagogik, welche Rolle nehmen sie insgesamt ein? Doch bevor wir dahin gehen, würde mich natürlich so ein bisschen dein Weg interessieren bis zur Medienpädagogik, bis zur GMK und was du sozusagen in deiner alltäglichen Arbeit dort eigentlich machst.
Mein Weg zur Medienpädagogik, der fängt in der Schule schon an, da war ich schon quasi dran interessiert, Medien für Prüfungen herzunehmen und anstatt irgendwie in Kunst ein Bild zu malen, habe ich dann Videos gedreht. So, und ich hatte zum Glück eine Kunstlehrerin, die das total supportet hat und die hat mich auf die Idee gebracht, es gibt sowas wie Medienpädagogik und es gibt medienpädagogische Vereine, wo man das als Jugendlicher auch machen kann. Und habe mir dann einen Verein in Münster genannt oder eine Einrichtung, das ist das Benno-Haus Münster. Und dann habe ich mein Lehramtsstudium angefangen in Münster und habe mich daran erinnert, dass es diese Einrichtung gibt und habe da meine medienpädagogische Ausbildung begonnen. Das hieß, ich habe da gelernt, wie man vor allem Filme, also ganz klassische medienpädagogische Arbeit, Filme mit Kindern und Jugendlichen mit verschiedenen Zielgruppen dreht. Wir haben auch ganz früh schon angefangen, inklusiv zu arbeiten, inklusives Ferienprogramm, Medienbildung zu betreiben. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann zwar mein Lehramtsstudium fertiggestellt habe, das erste Staatsexamen. Ich bin aber nicht in die Schule gegangen, weil ich gesagt habe, da kann ich gar nicht so medienpädagogisch arbeiten, wie ich das jetzt in der Jugendarbeit kennengelernt habe. Und habe gesagt, ich möchte das intensivieren und bin dann freiberuflicher Medienpädagoge geworden. Und habe da für verschiedene Einrichtungen gearbeitet, vor allem mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Das war die eine Hälfte und davon kann man so mittelmäßig leben. Bei der anderen Hälfte war ich 4 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Erziehungswissenschaft der WWU Münster und habe da quasi den anderen Bereich Mediendidaktik gemacht. Also konnte das fortführen, was ich im Lehramtsstudium gelernt habe und habe dann angehenden LehrerInnen beigebracht, wie man mediendidaktisch im Unterricht einsetzen kann. Habe da quasi so both worlds auf Medienpädagogik mitgenommen, also einmal außerschulisch und den schulischen Bereich. Und dann nach 4 Jahren an der Uni bin ich dann in das Medienzentrum der Stadt Hamm gewechselt. Und Medienzentren gibt es in verschiedenen Bundesländern. originär waren sie dazu für zu sind noch teilweise noch zuständig, Schulen mit entsprechender Technik und Film auszustatten, um im Unterricht Medien einsetzen zu können. Und das Medienzentrum in Hamm hat aber den Schwerpunkt noch erweitert und vor allem auf den Bereich der Medienbildung gesetzt. Also nicht nur Technikverleih, sondern auch wir machen Pädagoginnen fit, in verschiedenen Arten und Weise mit Medien auch umgehen zu können. Nicht nur auf Anwenderbasis, sondern auch methodisch, didaktisch. Und dafür war ich dann angestellt, als Referent für Medienbildung quasi.
Das ist ja durchaus heute auch so ein Problem, das man immer wieder beobachtet. Mhm. Im Bereich Digitalisierung wurden jetzt in den letzten Jahren ja durchaus immer wieder Gelder auch vergeben. Ja. Diese sind dann aber immer vornehmlich für die Anschaffung von Technik vorgesehen und überhaupt nicht für Personal, das dann irgendwie andere darin schult eigentlich in diesen Sachen.
Mhm. Ja, das Problem kannten wir halt auch durchaus. Ne? Die Stadt Hamm hat angefangen 2014 schon Schulen mit Tablets auszustatten, also relativ früh. Zum Glück haben sie aber auch mit Unterstützung des Medienzentrums erkannt, es bringt nichts, wenn wir die Tablets einfach reinbringen in die Schulen, sondern die wollen ja auch, wenn wir Geld in die Hand nehmen, dass sie genutzt werden. Und dann haben wir halt uns überlegt, wie wir das machen können und wie wir da vor allem die MedienberaterInnen, das sind die von schulischer Seite aus die Fortbildung machen, auch supporten können, das dann mit den Schulen zu rahmen. Gleichzeitig waren wir auch außerschulisch unterwegs und haben auch da uns um gekümmert, dass dann Jugendzentren nicht nur technikorientiert ausgestattet werden, sondern auch wirkliche methodische Hilfen bekommen. So, und das sieht man durchaus ja auch in verschiedenen Bundesländern, dass dann groß Geld zur Verfügung gestellt wird, die Technik beschafft wird und dann liegt zum Teil im Keller rum. Da ich ja selbst Lehramt studiere, weiß ich ja, dass die Ausbildung, man kann ganz gut um medienpädagogische Themen herum, weil es kein Pflichtbestandteil ist. Ja. Also wenn man es nicht machen möchte, muss man das auch nicht. So, und das ist natürlich verheerend, weil wenn ich eine Ausbildung nicht schon Berührungspunkte lerne, wie ich das dann wirklich in der Praxis auch einsetzen kann, dann mache ich es später kaum, weil natürlich die Hürden viel höher sind. Ich habe als Lehrkraft natürlich, muss ich meine Lernziele unterbringen, ich muss den Kernlehrplan befolgen, ich habe die Elternarbeit und dann heißt es häufiger vielleicht mal, jetzt soll ich auch noch Medien machen und muss mich dann nochmal neu einarbeiten. Das ist herausfordernd und wenn man es nicht vorher lernt, wird es halt umso schwieriger.
Also in dem Zusammenhang erscheinen Schulen ja, also mir als, sagen wir mal jetzt, Außenstehenden als bemerkenswert konservatives System, das sich gegenüber Veränderungen, das nun also in der Pädagogik, in der Didaktik und so weiter oder in der Struktur, ne, diese Jahrgänge, die Kinder werden nach Geburtsjahrgang quasi da reingeschleust und durchlaufen da diese Bildungsfabrik. Ich kann mir vorstellen, dass das, sagen wir mal, mit besonderen Herausforderungen einhergeht, dort jetzt Medienbildung umsetzen zu wollen, weil man, denke ich, auf Keyplayer angewiesen ist, die da mit Motivation auch zugange sind und das nicht auf breiter Basis gegebenenfalls dort sichergestellt werden kann, dass alle die Sinnhaftigkeit dessen vielleicht auch erkennen und bereit sind, auch zu investieren, auch Interesse, Arbeitskraft etc.
Mhm. Vielleicht geht er noch einmal kurz dazwischen. Vor allem finde ich, ergibt es einen Widerspruch ein bisschen, den du beschreibst, weil ja momentan die Situation ist, den Weg, den Schule so insgesamt gesehen gewählt hat, umzugehen mit dem Thema, ist ja zu sagen, es ist fächerübergreifend zu leisten im Wesentlichen, dass medienpädagogische Inhalte und Medienbildung passiert in Schule. Es wurde jetzt nicht sich darauf geeinigt, dass man sagt, es gibt irgendwie ein Fach, das das übernimmt oder es gibt ein neues Fach. Dagegen hat man sich bisher sozusagen großflächig entschieden. Also man führt nicht das Fach Medienbildung jetzt überall ein. Soweit ist man nicht gegangen oder Medienpädagogik oder wie auch Medienkompetenz, wie auch immer man das an dieser Stelle nennen möchte, das hat man nicht gemacht, sondern die Lehrkräfte sollen das irgendwie fächerübergreifend hier und da in den Unterricht integrieren. Aber wir finden ja, wie du sagst, eigentlich auch Lehrkräfte vor, die dann nicht unbedingt überhaupt vorgebildet sind, die nicht darauf vorbereitet sind.
Ja, das ist so ein großes Fass, was man da aufmachen kann. es gibt viele Lehrkräfte, die sich total engagieren und Medien wirklich auch aktiv im Unterricht einbinden. Also mehr als ich schalte jetzt meinen Beamer an und dann mache ich schon Medienbildung. Da gibt es wirklich viele tolle Methoden und viele tolle Ideen, wie man es machen kann. Die Herausforderung ist zum einen natürlich immer die Technik. Also nicht nur, ob Technik da ist, funktioniert sie auch, weil ich habe den Zeitdruck im Unterricht. Ich habe 3/4 Stunde oder, wenn es gut läuft, mal 90 Minuten Zeit, mein Fachinhalte jetzt zu vermitteln. Und dann muss das auch reibungslos laufen. Da kann ich nicht in 20 Minuten brauchen, dass alle Tablets erstmal auf dem Stand sind. Da fängt es halt schon an. Und dann sind die tollsten Ideen dann vielleicht hinfällig. Aber, und das ist so ein Kern auch, was in die Ausbildung mit reinspielt, man kann ja auch super medienpädagogisch oder mediendidaktisch arbeiten, ohne Medien benutzen zu müssen. Es geht ja gar nicht darum, dass ich immer aktiv was mit den Medien herstellen muss, sondern teilweise auch Medienanalyse, Medienkritik, und dafür brauche ich die Technik gar nicht. Und diese Debatte, ob wir ein eigenes Unterrichtsfach haben müssen oder ob es fächerübergreifend ist, auch relativ alt. Auch in der Medienpädagogik gibt es da keine abschließende Antwort drauf und durchaus verschiedene Lager, die das differenziert betrachten. Ich persönlich bin ein großer Fan des fächerübergreifenden, weil es meiner Meinung nach der Medienkompetenzförderung einen Zuschub gibt. Weil ich habe die Befürchtung, wenn man ein Fach Medienpädagogik oder Medienbildung einrichten würde, wird es zu stark nur diesen Aspekt haben, wir analysieren jetzt Medieninhalte, Medienwelten, was total wichtig ist. Es ist aber, und zur Medienkompetenz gehört das dazu, das Erlernen von medialen Zeichensprachen enorm wichtig. Also wie funktionieren Medien, was sind das für Sprachsysteme dahinter oder Zeichensysteme, und wie kann ich das in Bezug auf spezifische Inhalte auch nutzen, um Content herzustellen oder zu analysieren. Und da sind wir ja stark bei den Fächern. Also Gedichtanalyse über Text, sondern Gedichtanalyse über eine Fotoreihe. Gedichtanalyse über einen Film herstellen. Na, dann setze ich mich aktiv mit dem Inhalt im Deutschunterricht auseinander, dekonstruiere ihn, um ihn dann neu wieder gestalterisch in ein anderes Format bringen zu müssen. Da lerne ich den Inhalt vertiefend und gleichzeitig lerne ich auch, wie mediale Sprache funktioniert, weil ich muss sie ja anwenden, um das neue Format quasi rüberzubringen. Und das kann man in jedem Unterrichtsfach super machen. Das fängt auch beim Sportunterricht, ne? Ich kann natürlich auch gezielt zum Beispiel Filmsprache, Zeitlupe, Zeitraffer nutzen, um auch Bewegungsanalyse zu betreiben. Mhm. Das ist basale medienpädagogische Arbeit schon. Von daher bin ich ein großer Fan dieses fächerübergreifenden Ansatzes, der natürlich aber dann auch voraussetzt, dass man das in jedem Fach auch macht. Und dann sind wir wieder bei den Personen. Ja, schwieriges Thema. Ja. Meiner Meinung nach, und was oft gemacht wird, ist, ja, der Informatikunterricht kann das ja machen. Nein, kann er nicht. Dafür ist Informatikunterricht gar nicht da. Natürlich kann man im Informatikunterricht viele Themen behandeln, die auch eine Medienpädagogik Relevanz haben. Ne? Also vor allem jetzt vom Hintergrund von KI. Wie funktionieren Algorithmen? Wie werde ich beeinflusst durch Algorithmen? Das passt da super hin, aber es ist nicht erschöpfend. Und Medienpädagogik ist viel mehr als Informatik.
Ja, und wo du auch die unterschiedlichen Zeichensysteme angesprochen hast. Also die Idee natürlich, dass so ein Text ganz andere Mittel und Möglichkeiten hat als ein Film wiederum, der wieder neue Möglichkeiten hat, mit Bildsprache zu arbeiten. Haben wir sozusagen das nächste Medium mit Games, wo wieder ganz neue Sachen auch dazukommen, die das Medium sozusagen in seiner eigenen Sprache formulieren kann, um zu diesem Thema einmal zurückzubinden. Denn du hast erzählt, also es kam, es begann eigentlich mit Filmen bei dir. Mhm. Filme war zunächst Thema. Dann kamen 2014 schon die Tablets auf. Wann kamen denn eigentlich die Games bei dir in die Medienpädagogik? Wann tauchte das auf?
Die Games waren schon immer natürlich ein Bestandteil, vor allem als ich in der Jugendarbeit tätig war, aber mehr als Gesprächsgrundlage, um an die Jugendlichen andocken zu können. Ich habe nicht aktiv mit Gaming in der medienpädagogischen Arbeit gearbeitet selber. Das haben andere gemacht. Ich war mehr so klassisch mit Hörspiel, Film und Podcast unterwegs. Und das kam dann tatsächlich, als ich dann 2018 die Professur an der FH Münster übernommen habe, beziehungsweise angetreten bin. Ich bin zur Hälfte Nachfolge von Bernhard Hoffmann, der es lange gemacht hat. Und die andere Hälfte wurde neu geschaffen, thematisch. Und da musste ich mich natürlich breiter wieder auch auf die Jugendarbeit fokussieren, weil in der sozialen Arbeit ist das natürlich ein Kernpunkt. Und da spielten Games dann wieder eine entscheidende Rolle. Und da habe ich angefangen, das Thema wieder hervorzukramen und zu gucken, wie können wir das jetzt in der sozialen Arbeit wirklich auch methodisch einsetzen. also mit dem Gaming, an die Gaming-Erfahrung von Kindern und Jugendlichen erstmal andocken, aber auch dann wirklich, wie können wir, oder wie muss quasi das pädagogisch gerahmt werden, um mit Games auch wirklich arbeiten zu können. Ich habe natürlich meinen Fokus auf Kinder- und Jugendarbeit, was aber nicht bedeutet, dass das das einzige Feld ist in der sozialen Arbeit, was man medienpädagogisch behandeln kann, sondern das gilt eigentlich für alle Zielgruppen der sozialen Arbeit. Da kann man immer medienpädagogisch andocken und mit Games ja auch, die ja auch durchaus mittlerweile ein generationsübergreifendes Medium sind und nicht spezifisch für Kinder und Jugendliche nur noch hergestellt werden. Wurden sie nie, aber das war immer auch so ein bisschen so ein Vorurteil.
Ja. Jetzt haben wir schon von dir ganz viele auch spannende Begriffe gehört. Mhm. Und ich glaube, es ist vielleicht für die ZuhörerInnen auch ganz gut, wenn wir die ein bisschen sortieren und vielleicht nochmal erklären, was ist eigentlich genau die Medienpädagogik, was ist ihre Aufgabe, und weil in deinem Titel ja auch sogar Medienpädagogik in der sozialen Arbeit steht, was ist eigentlich das Kernfeld der sozialen Arbeit und wie kommen die beiden zusammen?
Mhm. Ja, da könnten wir jetzt eine Vorlesungsreihe rausmachen, ne?
Ja. Was ist Medienpädagogik? Bitte in einem Satz.
Ja, genau. Ja. Also, kurz gesagt, Medienpädagogik zielt darauf ab, Menschen aller Altersgruppen und aller Formen dazu zu befähigen, Medien kritisch zu verstehen, kritisch zu nutzen, kompetent selbst zu nutzen, um eigene Ziele zu erreichen, selbstreflexiv zu nutzen. Und halt auch Menschen dazu befähigen und auch die Möglichkeiten herzustellen, dass sie sich aktiv an verschiedenen Medienkulturen, dass sie aktiv an verschiedenen Medienkulturen partizipieren können. Das ist so der Kernpunkt der Medienpädagogik. Und dann kann man das noch weiter ausdifferenzieren. Aber um das zu erreichen, verwenden Medienpädagoginnen und Medienpädagogen oft den Begriff der Medienkompetenz. Förderung oder Medienkompetenz an sich. Das ist auch originär ein medienpädagogischer Begriff von Dieter Barke in den 70er hergeleitet. Dieter Barke ist oder war Medienpädagoge, Mitbegründer der GMK, und der hat diesen Begriff aus der Kommunikationskompetenz hergeleitet. Und das sagt der Begriff auch aus. Also es geht gar nicht darum, originär in der Medienpädagogik jetzt Leuten beizubringen, wie sie etwas bedienen, so Technik bedienen können, sondern Kommunikationsfähigkeit herzustellen, die individuellen Interessen zu verfolgen über Medien und in medialen Kulturen auch Standpunkte zu setzen. Und dazu gehört eine kritische Reflexionsfähigkeit. Also was machen Medien mit mir, aber was kann ich auch mit Medien machen? Und das so in der Nutshell umschreibt Medienpädagogik. Das kann man auch ausdifferenzieren. Also es gibt natürlich einen großen theoretischen Bezug und wir haben einen großen praktischen Bezug. Die ergänzen sich im Idealfall. Manchmal stehen sie auch eher gegenüber, dass die Theorie sagt, was die Praxis setzt nicht das um, was wir erforschen. Und die Praxis sagt, dann erforscht doch mal bitte zielgenau das, was wir brauchen. Aber eigentlich arbeiten die beiden Bereiche sehr gut zusammen. Und Medienpädagogik ist halt auch ein sehr interdisziplinäres Feld. Also wir haben natürlich die Erziehungswissenschaft da drin, Sozialwissenschaft, Psychologie, Kommunikationswissenschaft, soziale Arbeit. Das sind alles so Bezugsfelder der Medienpädagogik oder beziehungsweise überall da wird auch Medienpädagogik betrieben. Oder die Fachdidaktiken, auch die setzen sich sehr medienpädagogisch auseinander. Vor allem Geschichtsdidaktik, Deutschdidaktik, Biologiedidaktik, das sind alles Fächer, die auch einen großen Bezug zur Medienpädagogik haben können.
Ich finde das total faszinierend und auch gewissermaßen inspirierend. Von den Sachen, die du erzählst, steht für mich so im Vordergrund, dass einem die Medienpädagogik Menschen helfen kann, letztendlich auch ihre Potenziale zu entfalten, zu entdecken gegebenenfalls erst, aber auch zur Entfaltung zu bringen, eben durch das Anstoßen von diesen so selbstreflektiven Prozessen, durch Teilhabe an diesen Medienkulturen und so weiter. Und das ist etwas, was im Zusammenhang mit Gaming im Speziellen, sagen wir mal, in der gesellschaftlichen Debatte unterbeleuchtet ist aus meiner Sicht. Also, dass Games auch dazu beitragen können, als Medium die eigenen Potenziale zu entdecken und zu entfalten, dass die Teilhabe ermöglichen können und so. Weil ja, sagen wir mal, in der Gesamtschau, zumindest im historischen Rückblick, Gaming in der breiten öffentlichen Debatte nicht immer, aber häufig auch, sagen wir mal, mit negativen Stereotypen, Vorurteilen, mit den potenziellen Gefahren von Videospielen und so weiter. Wir erinnern uns an die Killerspiel-Debatte und so weiter. Einhergeht und dass dieses, sagen wir mal, das Beleuchten, das Ausleuchten, das Erkunden der positiven Potenziale für Menschen, also sagen wir mal, eher unterbeleuchtet ist. Und das ist ja etwas, was wir uns bei Behind the Screens und auch hier mit dem Podcast, sagen wir mal, was so ein bisschen Teil unseres Mission Statements ist, auch eben neben den Gefahren und so weiter und Risiken auch die positiven Potenziale insbesondere in den Vordergrund zu rücken. Und da finde ich, also da nimmt dann jetzt die Medienpädagogik an der Stelle eine ganz entscheidende Rolle dabei ein, auch sich zu beteiligen und auch Debatten anzustoßen in dieser Diskussion.
Genau, das ist auch so. Und auch um den Bogen, die Frage hatte ich ja noch gar nicht beantwortet, wie das auch mit sozialer Arbeit zusammenhängt. Genau das macht soziale Arbeit ja auch aus. Soziale Arbeit versucht Menschen dabei zu unterstützen, ihren Alltag gelingend umzusetzen. Also quasi natürlich an bestehende Herausforderungen anzuknüpfen, um dann Wege zu finden, wie kann ich trotzdem Altersgestaltung, wie kann ich Problemfelder aufarbeiten, wie kann ich Altersbegleitung ermöglichen. Das ist ja Kern der sozialen Arbeit. Man könnte sagen, eher defizitorientiert, ist gar nicht wertend gemeint, aber gucken, wo sind Problemfelder, an die wir dann andocken, um diese Probleme möglichst zu beseitigen. Aber soziale Arbeit muss nicht immer defizitorientiert sein. Es kann auch ermöglichen oder bestehende Potenziale verstärken. Das sehen wir zum Beispiel ganz stark hier in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wo man gar nicht diesen defizitären Anhaltspunkt hat, weil sonst wird man vielleicht auch die Kinder und Jugendlichen verschrecken, ne? Wenn man sagt, okay, willkommen im offenen Treff, heute reden wir mal über Cybermobbing, dann haben die meisten wahrscheinlich keine Lust drauf, das so explizit zu machen, sondern man knüpft an deren Alltagserfahrung an und sagt, okay, was bringt ihr schon mit? So, lasst uns doch mal gucken, ihr spielt gerne, so, komm, wir zocken mal eine Runde und ihr erzählt mir einfach mal über eure Spielerfahrung. Und das ist ja schon der pädagogische Prozess, der fängt ja im ganz Kleinen an. Und dann kann man daran andocken und sagen, okay, was mache ich jetzt daraus? Man kann, das hört sich vielleicht ein bisschen manipulativ an, aber man kann dann so trojanische Pferde setzen und sagen, okay, ich versuche das mal pädagogischer zu rahmen und die Pädagogikarbeit unterm Deckmantel ein bisschen so unterzuschieben, indem ich vielleicht sage, wir machen jetzt mal ein Gaming-Turnier, FIFA oder was auch immer Turnier oder auch Fortnite-Turniere, aber wir stellen mal Regeln auf, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, und dann ist natürlich die Auseinandersetzung schon, also was erfahre ich selbst in solchen Turnierformaten, wenn die jetzt nicht pädagogisch gerahmt sind, was herrscht da für eine Sprache vor, wie werden vielleicht auch Geschlechter angesprochen oder nicht angesprochen, und das kann ich ja so subtil mit Kindern und Jugendlichen machen, indem ich ein eigenes Turnierformat aufstelle und dann genau diese Themen setzen, ohne jetzt zu sagen, okay, das müssen wir machen, sondern das selbst herauskitzeln, und das ist diese Befähigung, die soziale Arbeit eigentlich mitbringt. Das kann ich zum Beispiel im schulischen Setting nicht immer so leisten, weil ich natürlich immer auf Lernziele aus bin. Vor allem, wenn das ist eine Projektarbeit, geht das, und in der Schulsozialarbeit geht das auch. Aber im alltäglichen Unterricht wird das schwierig umzusetzen. Da kann ich eher gerahmter arbeiten. Und dann habe ich den Vorteil, dass die Kinder und Jugendlichen nicht weglaufen können, weil die Unterricht einnehmen müssen. Dann kann ich natürlich gezielter Themen unterbringen, aber vielleicht nicht immer lebensweltorientiert.
Wobei ja die Lernzielorientierung im schulischen Bereich auch in der Kritik steht und es die Frage gibt, ob es nicht durch eine Entwicklungsziel- oder Entfaltungs-Debatte vielleicht bereichert werden könnte, ne? Also.
Total. Aber als Medienpädagoge oder Pädagoge selber ist man immer sehr, sehr pragmatisch. Ich muss ja mit dem arbeiten, was ich vorfinde. Mhm. So, ne? Und klar wir müssten das Schulsystem natürlich grundlegend reformieren. Aber das sagt man ja auch nicht jetzt seit den letzten 5 Jahren erst.
Ich würde ganz gerne der Definition der sozialen Arbeit noch etwas hinzufügen. Ich habe ja auch Medienbildung unterrichtet hier in Kiel in der sozialen Arbeit und mich in dem Zuge, weil ich ja aus der Psychologie komme, auch mal damit befasst, okay, wie versteht sich denn die soziale Arbeit eigentlich selbst, und habe dann die wahrscheinlich sehr bekannte Definition der International Federation of Social Workers gefunden. Meine Studierenden haben mir gesagt, ja, das habe ich ja schon 100 Mal gehört. Aber für mich war das, glaube ich, in dem Moment wichtiger als für die, die das schon eine Weile studieren, nochmal das zurückzubinden. Und ich finde diese Definition eigentlich irgendwie ganz schön, wenn wir den ersten Satz reinlesen. Ich habe ihn nochmal mitgebracht. Die soziale Arbeit ist eine praxisorientierte Profession und eine wissenschaftliche Disziplin. Jetzt kommt es, deren Ziel die Förderung des sozialen Wandels, der sozialen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sowie die Stärkung und die Befreiung der Menschen ist. Mhm. Also es ist jetzt wurde auf einmal dann sehr blumig am Ende, sozusagen die Befreiung der Menschen. Aber finde ich auch irgendwie ganz schön, weil ich glaube, dass diese Befähigung sozusagen zu so einem selbstbestimmten Leben irgendwie genau da drin steckt, wie ihr das gerade beschrieben, oder wie du das gerade beschrieben hast. Und das kommt da irgendwie nochmal ganz gut raus. Und man kann eben auch das Thema Medien ganz gut anbinden, denn ein selbstbestimmtes Leben ist ohne Medien eigentlich kaum möglich. Sie sind so ein großer Teil des Lebens für uns alle, dass wir eigentlich nicht ohne sie sozusagen uns bewegen können in dieser Welt. Und das würde ich auch nochmal, ich habe meine Kommentare gerade im Kopf gesammelt, aber weil du auch Dieter Barke erwähnt hast, der ja, so wie ich das beobachte, eigentlich auch immer noch also obwohl diese Definition von ihm schon so alt ist, immer noch aktuell ist, auch wenn es natürlich auch andere und darauf aufbauende gibt, aber ich finde die auch immer noch gut, denn sie bringt sozusagen auch ein Problem immer so ein bisschen sozusagen auf den Punkt, wenn zum Beispiel, das höre ich dann manchmal aus der Jugendarbeit oder auch von Lehrkräften aus der Schule, die dann sagen, ja, also die Kinder, die können ja Medien eigentlich meistens besser als wir. Die wissen ja genau, wie das dann irgendwie funktioniert und wie da der Rechner angeht und wo man da was einstellen muss. Da habe ich ja gar keine Ahnung. Die Kinder wissen das eigentlich besser. Und das ist so lustig, weil auf der anderen Seite die dabei vergessen, dass es Dinge gibt, die wahrscheinlich wiederum besser wissen, in Anführungsstrichen, als die Kinder, nämlich die kritische Auseinandersetzung zum Beispiel. Was darf ich da eigentlich irgendwie glauben? Oder ist das Fake News und KI-Manipulation? Und da fächert sich eben diese Aufteilung bei Dieter Barke auf. Er hat ja 4 Bereiche hier definiert. Also und es geht eben los mit der Medienkritik. Da ist dieses Reflexive drin. Medienkunde sozusagen, sich zu informieren, informativ. Aber wir haben dann in dem, auch diesen Bereich Mediennutzung. Und da geht es jetzt genau um diese Anwendungskompetenz, die dann die Kinder und Jugendlichen häufig tatsächlich haben. Ja, da ist dann ihre Kompetenz groß, in anderen Bereichen vielleicht nicht. Und um das einmal zu vervollständigen, fügt er auch noch die Gestaltung hinzu. Und das ist, denke ich, auch ein großer Bereich, der für die Medienpädagogik spannend ist, selber Medien kreativ zu gestalten, weil man dabei eben auch sehr viel über das Medium lernen kann.
Ja, genau. Und es gibt viele tolle Weiterentwicklungen von Medienkompetenzbegriff. Aber ich nutze Barkes Begriff auch sehr gerne, weil er sehr praxisnah ist und sehr verständlich. Und wenn man diese Dimension in so ein Kontinuum nimmt, von Wissen anwenden, reflektieren, weiterdenken, dann hat, ne, wenn man das ein bisschen umstellt, hat man ja genau das. Ne? Medienkunde wäre das Wissen, fängt dann damit an, über Systeme etwas zu wissen, und dann muss ich natürlich das auch anwenden können. Und zum Anwenden gehört halt nicht nur, ich weiß, wie man es bedient, sondern ich weiß auch, was es gibt. Ich weiß auch, wie man sicher einstellt. Wie man Systeme sicher einstellt, was Datenschutz oder Urheberrecht überhaupt auch ist und wie ich das beachten muss in der Praxis. Und das kann ich auch tatsächlich umsetzen. Das Reflektieren, was Barke ja auch so als eins der wichtigsten, also die Medienkritik, genannt hat, ist natürlich vor allem im Hintergrund von KI, du hast es gerade genannt, natürlich sehr entscheidend. Also wie werde ich durch zum Beispiel KI, aber wie werde ich auch durch Serien beeinflusst? Was macht die Mediensprache mit mir? Warum finde ich den einen Film auf einmal witzig und dann den anderen gruselig? Was hat das auch vielleicht mit der Musikunterlegung zu tun oder mit der Lichtgestaltung? Das sind so reflexive Prozesse. Oder welche Unternehmen hängen auch irgendwo drin? Was machen die mit mir, wenn ich dann verschiedene Systeme nutze und die gehören eigentlich zu einem großen Konglomerat. Und das Gestalten hast du schon angesprochen, also das Weiterdenken von, wie kann ich bestehende Systeme innovieren, aufbrechen, etwas Neues rausmachen oder wie kann ich auch künstlerisch, ästhetisch, kreativ tätig werden, ist ein ganz großer Punkt in der medienpädagogischen Arbeit halt, ne, wo wir oft die Kulturarbeit auch andocken. Ja.
Wenn man bei dir reinschaut in deine Arbeiten und Profile, findet man noch einen Begriff und den würde ich ganz gerne noch einmal ganz kurz durchschmecken, weil ich glaube, dass das auch nicht ganz unwichtig ist. Und zwar liest man da von handlungsorientierter Medienarbeit. Vielleicht kannst du uns erzählen, was das ist oder warum das eigentlich vielleicht ein wichtiges Adjektiv ist.
Ja, die handlungsorientierte Medienarbeit ist quasi so eines der Urgesteine der Medienpädagogik oder aktive Medienarbeit als deren Methode wird oft als der Königsweg der praktischen Medienarbeit oder der Medienpädagogik bezeichnet. Das bedeutet einfach, dass wir nicht nur über Medien reden, sondern selbst Medien nutzen, um Öffentlichkeit herzustellen, um kreativ tätig zu werden, um halt Partizipation zu ermöglichen und an den Bedürfnissen von den Klientinnen anzudocken. Und Handlungsorientierung kommt jetzt nicht aus der Medienpädagogik an sich, sondern ist ein Konzept, das gibt's ja schon länger in der Didaktik und in der Pädagogik, meint, dass Denken und Handeln sich verbinden müssen, um halt wirklich auch Bildung herzustellen. Also denken erstmal, vor allem in der Medienproduktion, ich muss natürlich mir überlegen, was will ich überhaupt machen? Welche Ziele will ich erreichen? Wie gestalte ich diesen Prozess? Also auf dem Papier, im filmischen Bereich haben wir es ja ganz oft dann, wie müssen die Szenen aussehen? Wie muss die Kamera gesetzt werden? Also das muss ich vorher planen. Und dann gehört zur Handlungsorientierung aber dazu, dass ich es auch umsetzen kann. Also ich kann den Film dann auch selbst drehen und lerne dann erstmal, wie setze ich meine Ziele, die ich mir überlegt habe, um. Aber wie kann ich auch verschiedene Inhalte denn an verschiedene Adressatinnen halt medial rüberbringen? Im Gaming-Bereich haben wir das genauso, ne? Wenn ich über Spielgestaltung, Game Design rede, muss ich natürlich erstmal wissen, wie funktioniert ein Spiel. Also wie gestalte ich Spiele, auch vielleicht abseits von Programmierung. Programmierung ist natürlich genauso relevant, aber das ist immer ein leichterer Einstieg, wenn man dann über das Gestalterische, Sichtbare geht oder Hörbare. Es gibt ja auch auditive Spiele. Und dann muss ich aber auch lernen, wie setze ich das denn jetzt konkret um? Na, also wie erzeuge ich denn eine spannende Geschichte? Was ist denn überhaupt so eine Charakterentwicklung? Wie baue ich das um? Und wie kann ich das dann auch tatsächlich gestalterisch dann, wie kann ich da tätig werden? Genau, das ist so Handlungsorientierung. Also denken und tun. Mhm. So.
Für mich steht dahinter so der Gedanke, dass so eine rein Akkumulation theoretischen Wissens nicht ausreicht, um zum Beispiel, was Benny angesprochen hat, dieses emanzipative Potenzial von Medien beziehungsweise in der sozialen Arbeit auch zu realisieren, wirklich quasi auf die Straße zu bringen und wirksam werden zu lassen. Mhm. Ne? Dass man nicht stehen bleibt dabei, eben sich einfach nur Wissen anzueignen, sondern eben auch an der Implementierung von solchen Ideen und Konzepten sich betätigt.
Ja, und das macht ja Bildung aus oder sollte Bildung ausmachen. Natürlich, Wissen ist ein fundamentaler Bestandteil von Bildung, aber Bildung umfasst ja alle sinnlichen Erfahrungen, die mir zugänglich sind. Also die Welt erfahren lernen, deswegen muss ich in der Welt auch handelnd aktiv werden können, auf Basis meines Wissens. Also ich muss das Wissen auch irgendwie umsetzen. Und das wären wir zum Beispiel auch wieder beim Schulsystem. Natürlich gibt es auch Unterrichtssituationen, wo ich das sehr gut machen kann. Also das, was ich erfahre, auch dann wirklich umsetzen. Dann sind wir Deutschunterricht, selber ein Gedicht schreiben, wäre dann zum Beispiel. Ne? Ich werde dann handelnd aktiv. Aber das findet vielleicht vor allem im schulischen Setting noch zu wenig statt. Also das auch, was ich lerne, auch praktisch umsetzen zu können. In der Jugendarbeit ist das natürlich ein Bestandteil, den ich sehr gut machen kann in Projektarbeiten, weil ich die Zeit habe. Und Medienarbeit kostet vielleicht auch manchmal viel Zeit, vor allem wenn ich handlungsorientiert arbeiten möchte. Ne? Was heißt viel Zeit? Ich kann auch super. Mittlerweile ist die Technik ja zum Glück so weit, dass wir auch fürs Game Design, aber auch für Filme halt vielleicht nur die Smartphones der Kids brauchen oder ein Tablet. Ja, also ich weiß nur, wie ich dann mit riesen Equipment immer zu den Schulen gerannt bin mit Kamera, Tonangel und Stativ und alles und das aufgebaut habe und 3 Stunden später wieder alles zurückschleppen musste. Das ist zum Glück technisch einfacher geworden, aber der Gedanke dahinter bleibt. Also wie kann ich gestalterisch aktiv werden, um das Medium zu verstehen und durchdenken zu können?
Genau, ja, die Selbstbestimmung als Begriff impliziert ja das Handeln eigentlich genau. Auch schon. Ne? Ich kann mich auch nur selbst bestimmen, sozusagen, wenn ich auch aktiv bin, wenn ich etwas tue, sozusagen, wenn ich den Möglichkeiten, die mir offen stehen, sozusagen auch nachfolgen kann, wenn ich sie nutzen kann. Und das gestaltet sich dann erst im Handeln. Und ich glaube eben für den Lernprozess, für das Lernen darüber und damit ist es eben auch wichtig. Ich habe ja auch in meinem Leben schon einige Elternabende zum Thema Medien und Games sind immer ein großes Thema gemacht, wie du auch. Und ich habe da sozusagen auch immer noch mal, dazu können viele sozusagen Bezug herstellen, sozusagen den Führerschein, das Autofahren lernen, als Beispiel genommen, so, dass du sagen kannst, okay, man kann Leuten sehr viel theoretisch erzählen darüber, wie das Auto funktioniert und wie man es fährt, aber so richtig lernen kann man es eigentlich nur durch Übung. Man muss sich dann irgendwann da reinsetzen und es selber fahren. Und das finde ich ein wichtiger Punkt auch sozusagen, ne, vor einer sehr bewahrpädagogischen Haltung, die also eine Haltung ist, die vor Gefahren sehr stark schützen möchte. Die könnte sagen, Medien haben viele Gefahren. Wir wollen Kinder und Jugendliche zum Beispiel vor diesen Gefahren schützen. Wir halten das lieber weg von denen. Genau, dann ist aber sozusagen, ne, dann fehlt mir diese Möglichkeit, dass ich handeln kann, dass ich üben kann, dass ich sozusagen selbstbestimmt mich damit in diesem Medium bewegen kann. Das kann ich nicht üben, indem das vor mir weggehalten wird, indem ich nur theoretisch davon erfahre. Das reicht dann nachher am Ende nicht aus, sozusagen für meine Praxis irgendwie.
Ja, das geht aber auch einher. Also Bewahrpädagogik oder bewahrpädagogische Ansätze sind auch integrale Bestandteile der Medienpädagogik. Und das ist auch richtig so. Wir wollen natürlich als pädagogische Fachkräfte auch Kinder und Jugendliche oder andere Klientinnen auch vor Schäden bewahren. Und da haben wir verschiedene Hilfsmittel, aber du sagst es schon richtig, Ben. Gleichzeitig müssen wir denen das Handwerkszeug erlernen. Was ist denn, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt außerhalb dieses bewahrenden Settings doch auf Medieninhalte stoße, die für mich vielleicht gefährlich werden können, ne? Oder die mich in meiner individuellen Entwicklung behindern oder mich schädigen können, ne? Das bleibt ja nicht davon fern. Also von daher ist Bewahrpädagogik gar nicht schlimm per se, weil die will ja was Gutes in dem Sinne. Man muss aber natürlich, und da sind wir wieder bei den mehreren Dimensionen von Medienpädagogik oder Medienkompetenz, das andere genauso mitschulen. Und deswegen plädiere ich auch dafür und die GMK genauso, dass man Medienbildung, nochmal so ein Begriff, den man aufdeklinieren könnte, Medienbildung auch schon bereits seit der Kita betreibt. Ab der Kita, und das bedeutet nicht, wir drücken den Kids jetzt ein Tablet in die Hand und die sollen mal lustige Lernspiele machen. Nein, wir befähigen sie dazu, vielleicht selbst einen Trickfilm herzustellen. Oder mit dem Tablet nach draußen in den Garten oder in den Wald zu gehen, ein kleines Mikroskop anzuklemmen, zu mikroskopieren, Fotos davon zu machen und dann drunter zu erzählen, was habe ich gesehen. Das ist schon Medienbildung. Also auch mit ja die Welt erfahren. Und das schließt gar nicht das normale pädagogische oder das andere pädagogische Handeln aus. Und das festet Kinder und Jugendliche auch nicht an das Sitzen, sondern man kann aktiv draußen was machen. Auch im Gaming, über Makey Makey zum Beispiel, da wäre ich ja auch aufgefordert, aktiv zu werden. Also Makey Makey quasi zum Programmieren Elemente, wo ich dann über elektrische Leitungen quasi einen Controller in groß nachbauen kann und dann drauf hüpfe, um die Knöpfe zu bedienen, so als Beispiel genannt. Ne? Also das sind ja Ansätze, die ich dann auch, wo ich dann verschiedene Aspekte des Lernens verbinden kann über Medien.
Nochmal angeknüpft an dieses Bild der Bewahrpädagogik, das Benjamin aufgeworfen hat. Immer wenn wir uns im Kontext bewegen, wo es um Entwicklung, Entfaltung im weitesten Sinne ja auch geht, nehme ich immer gerne das Analogon einer Pflanze oder eines Baumes zur Hand. Ne, wenn wir sagen, was braucht der Baum, um zu wachsen, zu entfalten? In dem Fall, was brauchen Menschen und insbesondere junge Menschen auch, nicht nur, aber auch, um sich zu entfalten, dann kann man sagen, okay, ich muss ihnen förderliche Dinge zukommen lassen und ich muss sie vor schädlichen Dingen bewahren, damit der Baum sich entfalten kann, so, ne? Und dann würde man sagen, es reicht nicht aus, die vor zu starkem Wind zu schützen, die zarten Pflänzchen, oder von zu starker Sonneneinstrahlung, sondern ich muss ihnen auch etwas Nährendes mit an die Hand geben, eine Umwelt schaffen für diese kleinen Lebewesen, indem ich, ne, beim Baum ist es Wasser, Nährstoffe in der Erde, vielleicht Liebe, wenn man so weit gehen will, damit die gedeihen können. Und die Medienpädagogik jetzt, um zurückzuzogen auf menschliche Lebewesen, dann wäre die Rolle der Bewahrpädagogik eben quasi vor zu starker Sonneneinstrahlung, vor zu starkem Wind, na gut, zu schützen oder zumindest sie zu befähigen, sich selbst davor zu schützen. Mhm. So.
Oder vor Schädlingen, die die Pflanze befallen.
Genau. Vor Viren oder anderen trojanischen Pferden, mit was du so arbeitest, wie du berichtet hast.
Außer natürlich den pädagogischen so trojanischen Pferden, die gutartig sind.
Ja, genau.
Ja. Und zusätzlich aber eine förderliche Umwelt zu schaffen, in dem die Anreize zum Beispiel bekommen und Ideen und so weiter, um ihr Potenzial auch zu entfalten und zu großen und starken Bäumen zu werden.
Ja, genau. Herausfordernd ist dann nur, wer bestimmt ab wann, wenn etwas schädlich ist. So, man kann natürlich sagen, okay, ich weiß, dass durch meine jahrelange pädagogische Erfahrung kann ich schon abschätzen, welche Spiele jetzt gut oder schlecht sind. Aber das ist natürlich dann zum Teil auch immer normativ wertend. Vielleicht sind es genau die Spiele, die ich doof finde, per se. Also ich bin nie ein großer Sportsimulationsfan oder Sportspielfan gewesen. Jetzt könnte ich sagen, ja, von FIFA oder FC habe ich so viel Schlechtes gehört. Das mache ich nicht. Ich weiß ja, ne, die werden ja sofort durch die Lootboxen oder durch das Kaufsystem halt beeinflusst, was ja gar nicht stimmt, so per se. Aber so könnte ich ja argumentieren. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir natürlich auch in den Bezugsdisziplinen gucken. Also was sind denn beeinträchtigende Faktoren? Was sagt denn Psychologie dazu? Oder in der Kommunikationswissenschaft? Wie manipulieren mich Medien denn jetzt konkret? Oder Game Studies? Also was führt denn dazu, dass ich jetzt so weit involviert bin, dass ich gar nicht mehr rauskommen möchte aus dem Spiel? Also ist das ganze Spiel oder sind es Elemente in dem Spiel? Und ganz entscheidend wichtig, da sind wir bei der Wirkungsforschung, wen betrifft es? Das ist ja auch ganz schnell gesagt, okay, und das ist das Interessante im Gegensatz zu einem guten Buch, weil Bücher sind per se immer gut im pädagogischen Kontext. Zum guten Buch, da schaut man nicht aufs Medium, ne? Man sagt, es gibt schlechte Bücher und gute Bücher, aber häufig ist es bei Games so, da wird gesagt, also, ja, Gaming, das ist problematisch. Aber nicht welche Games, sondern Gaming macht abhängig potenziell, ne? Die verbringen zu viel Zeit, es ist gewaltverherrlichen. Und da wird das Medium an sich in Haftung genommen, häufig, nicht immer, aber häufig auch in dem öffentlichen Diskurs und gar nicht auf das Genre oder auf den jeweiligen Spieletitel geguckt und welche Elemente des Spieletitels jetzt problematisch sind. Das muss halt viel mehr differenzierter auch in der Pädagogik betrachtet werden, weil das ist auch in der sozialen Arbeit eine große Herausforderung, dass die bewahrpädagogische Haltung so weit geht, dass man sagt, okay, ich kenne mich nicht aus, deswegen mache ich es erst gar nicht. So. Mhm. Und ich differenziere gar nicht mehr, weil ich weiß, Games können schädlich sein, aber Bücher können genauso schädlich sein. Wenn ein Kind 5 Stunden am Tag liest und sich nicht rausgeht und nicht mit Freunden trifft, weil es gerne liest, dann ist das auch nicht gut. Genauso wie wenn man 6 Stunden jeden Tag spielt.
An den Gedanken, dass man schon Schwierigkeiten hat, im Zweifelsfall ein Schädigungspotenzial einwandfrei nachzuweisen oder überhaupt nur zu konzeptualisieren, da schließt sich auch noch die Frage an, okay, angenommen, wir würden ein Schädigungspotenzial feststellen können, was können denn diese heranwachsenden Menschen denen entgegensetzen? Hm. Haben die möglicherweise eine gewisse Widerstandsfähigkeit, haben die Ressourcen, wenn wir das im Sinne von ressourcenorientierten Arbeiten auch in der sozialen Arbeit framen würden, haben die Ressourcen, die trotz Schädigungspotenzial dort entgegengehalten werden können und trotzdem einen Umgang mit dem Medium dann eben möglich machen. Mhm. Und da würden aus der Psychologie dann, das ist ja unsere Perspektive, würden hier Begriffe wie Resilienz eine Rolle spielen, wie widerstandsfähig gegenüber auch negativen psychischen Einflüssen ist ein Mensch. Und diese können ja repräsentiert werden durch manipulative Lootboxen, Dark Patterns in Videospielen und so weiter. Und aber auch, was für Ressourcen stellen Videospiele dar oder erschließt die Beschäftigung mit Videospielen, auch die Einbettung in eine Kultur rund um die Videospiele und so weiter, die vielleicht helfen, diesen schädlichen Potenzialen was entgegenzusetzen. Mhm. So, ne? Und dann wird diese Debatte auf einmal auf jeden Fall ziemlich kompliziert.
Ja, das ist auch kompliziert. Die soziale Arbeit beschäftigt sich ja schon lange damit, ne, mit der Ressourcenorientierung. Was haben meine Klientinnen, welche Anliegen haben die und welche Ressourcen bringen sie mit, um diese Anliegen umsetzen zu können? Welche Herausforderungen haben sie auch? Und wie kann ich denen begegnen? Und wo brauchen sie Unterstützung? Und das ist aber hoch individuell. Also wenn, also das kenne ich aus den Elternveranstaltungen, oder auch Fortbildungen, wie viel, also wie oft darf jetzt mein Kind pro Tag spielen? Oder, ne, also man will dann konkrete Antworten sagen, oder was darf mein Kind spielen? Das ist halt gar nicht so leicht, weil ich muss das Kind ja erstmal kennen. So, und für manche Kinder ist es schon herausfordernd, jeden Tag 2 Stunden zu spielen, weil sie dann vielleicht mit das nicht verarbeiten können, was sie erleben. Weil ihnen vielleicht die Mechanismen noch fehlen. Andere Kinder im gleichen Alter und vielleicht vom gleichen Entwicklungsstand, das ist unproblematisch, dass die das machen, weil die das vielleicht auch reflektiert angehen können, weil sie eigene Mechanismen entwickelt haben, wie sie vielleicht Pausen finden auch zwischen den Spielen oder auch mal aufstehen oder nicht vergessen zu trinken. Das ist so hoch individuell und die soziale Arbeit bringt das eigentlich mit, diesen individuellen Blick. Man muss nur lernen, und das hat ganz viel mit professioneller Haltung zu tun, das objektiv zu betrachten und nicht dann diese Haftung zu nehmen, Social Media ist schlecht, YouTube ist schlecht, Gaming ist schlecht, sondern nein, da stecken auch ganz viele Ressourcen drin. Und vielleicht ist ja gerade der Klient oder die Klientin 2, 3, 4 Stunden am Tag in Social Media unterwegs oder im Gaming unterwegs, weil sie oder er dort soziale Ressourcen gefunden hat. So. Das muss man aber erstmal ergründen können und dann Wege finden, okay, wie kann ich denn vielleicht die sozialen Ressourcen nutzen, um auch andere Bereiche, in anderen Bereichen wieder tätig zu werden, die ich vielleicht vernachlässigt habe. So, ne? Oder halt auch Defizite, die durch eine zu lange Beschäftigung mit einem Medium entstehen können. Das ist ja auch klar, es gibt große Herausforderungen, es gibt Schädigungen, das kann man ja gar nicht wegdiskutieren. Und da gibt's ja auch Studien zu, die genau das auch zeigen. Man muss aber gucken, warum sind die Leute da? Und das hat sehr viel mit Selbstwirksamkeitserfahrung ja auch zu tun. Also wenn ich in einer Umwelt groß werde oder in einem sozialen Umfeld groß werde, wo ich wenig Selbstwirksamkeitserfahrung habe, und dann habe ich ein Medium für mich entdeckt, wo ich selbstwirksam werden kann und merke, ich kriege positiven Zuspruch von der Community, die dort vorhanden ist, dann beschäftige ich mich natürlich länger mit diesem Medium. So. Und das ist so komplex, aber man muss halt da objektiv handeln, tätig werden und ergründen. Und dazu zählt einfach, dass wir zum Beispiel auch gemeinschaftlich spielen, über Spielerlebnisse reden, ohne erst sofort werten zu werden.
Da wir ins Thema Gaming jetzt schon so richtig gut eingestiegen sind, würde ich das gerne nutzen und versuchen, nochmal diese beiden Bereiche, würde ich jetzt mal nennen, die wir vorher angesprochen haben, nämlich sozusagen die eine Seite des Bewahrens oder der Schutz vor Gefahren, dem direkt also mal explizit zu machen anhand von Games. Was sind denn diese Bereiche, vor denen man vielleicht schützen muss? Was sind die Gefahren aus medienpädagogischer Perspektive? Und auf der anderen Seite zu schauen, was sind denn die hilfreichen Potenziale oder was sind die Befähigungsmomente, wo ich Games nutzen kann, um Menschen auch eben zu befähigen zu der selbstbestimmten Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Mhm. Und ich würde einfach mal starten erstmal mit den Gefahren. Mhm. Was würdest du denn sagen, was sind denn da so konkrete Bereiche, die sehr wichtig sind, auf die man hier schauen sollte?
Ja, das sind dann doch wieder die Klassiker, ne? Gaming Disorder, kann man, auch das ist ein Phänomen, was es natürlich auch gibt, was halt auch Spielende betreffen kann. Und da natürlich auch nicht alle, sondern halt spezifisch, wenn ich schon was mitbringe, ne? Ich bringe eine gewisse Veranlagung auch vielleicht zu Suchtverhalten mit, oder ich komme aus einem sozialen Umfeld, was mich nicht darauf vorbereitet hat. Ich habe keine Mechanismen gelernt, wie ich Spielen unterbrechen kann. All das sind Herausforderungen, ne? Gefahren ist immer so endgültig, aber Herausforderungen, die ich dann mitbringe. Und das muss man pädagogisch auch rahmen können. Man muss es erkennen können, wann liegt denn zum Beispiel eine Gaming Disorder vor oder wann ist es vielleicht ein exzessives Spielverhalten, ne? Was vielleicht per se auch nicht gut ist, aber noch keine Suchterscheinung ist. Das ist halt, da muss man halt, soziale Arbeit diagnostiziert ja nicht, ne? Und therapiert ja nicht, sondern muss aber trotzdem erkennen, um halt vielleicht verweisen zu können an weitergehende Einrichtungen. Aber das ist halt wichtig und das ist die objektive Haltung auch. Dann haben wir natürlich Problematiken mit Gewaltdarstellung oder gewaltvollen Erlebnissen oder halt Narrationen, die Angst machen können in Games. Altersbeschränkungen der USK sind schon mal ein wichtiger Anhaltspunkt, so. weil die ganz gut vorsortieren. Das ist aber nicht der einzige Punkt, weil das keine pädagogische Empfehlung ist dahinter. Das heißt, ich komme gar nicht drum herum, mich auch pädagogisch damit auseinanderzusetzen. Können die Inhalte, die dort präsentiert sein, meinem Klienten, meiner Klientin denn schaden in einer Form? Aus dem filmischen Bereich kennen wir das von Disney-Filmen, die meistens ab Null sind, wo aber auch Verlust oft eine ganz große Rolle spielt, wie bei Findet Nemo zum Beispiel. Und manche Kinder stecken das sehr gut weg und andere Kinder, die vielleicht eigene Verlusterfahrung schon hatten, können da überhaupt nicht mit umgehen und werden vielleicht durch solche vermeintlich harmlosen Filme dann traumatisiert weiter. Also Medieninhalte können natürlich mich beeinflussen. Gewaltdarstellungen können ein Problem darstellen. Nicht jetzt allein durch den Nachahmungsfaktor, auch das mag es ja auch durchaus geben, sondern halt auch auf der verstörenden Wirkung, ne, weil ich vielleicht auch mit solchen expliziten Gewaltdarstellungen nicht umgehen kann. Wir haben natürlich, und das ist eins der brennenden Probleme, die herausfordernde Dark Patterns. Da habt ihr ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Also warum werde ich am Spielen gehalten, obwohl ich es vielleicht gar nicht selber will, weil es gar nicht meine intrinsische Motivation ist, aber das Spiel setzt solche Anreize, dass ich irgendwie weiter spielen muss, beziehungsweise vielleicht auch Geld ausgeben muss, was ich gar nicht eigentlich intrinsisch möchte. Und das kann vor allem Kinder und Jugendliche beeinflussen, die in einer gaming-orientierten Kultur unterwegs sind, wo halt viel über Status gegangen wird. Na, wo geschaut wird, welchen Skin hast du, ne, in Fortnite oder wie weit bist du in diesem Spiel gekommen, und dann habe ich natürlich einen sozialen Druck und die Anreize, mich auch vertiefend in das Spiel zu begeben und vielleicht mehr Zeit zu verbringen oder mehr Geld auszugeben, als ich eigentlich möchte. So, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir gerade haben. Ne? Also auch diese Glücksspielmechaniken oder halt Dark Patterns ist, glaube ich, das bessere Wort als Glücksspielmechaniken. Oh.
Aus diesen inhaltlichen und formellen Merkmalen von Videospielen, die du jetzt angerissen hast, wenn man die kombiniert jetzt mit dieser individuellen Perspektive, die die soziale Arbeit für sich einnimmt, dann gelangt man auch zu einem Begriff, den du, Benny, in deiner Vorlesung zu Dark Patterns auch thematisierst mit den Studierenden im Game Design, nämlich den der vulnerablen Gruppen und Vulnerabilität insgesamt. Benny, was erzählst du denn da den Games-Dev-Studierenden in dem Zusammenhang?
Ja, wir haben es hier auch schon kurz angerissen. Also Alk hat es ja auch so genannt. Und wenn man bei der USK mal reinschaut, nennt die USK das zum Beispiel den gefährdungsgeneigten Jugendlichen. Also es gibt sozusagen einfach einige Gruppen, die aufgrund ihrer persönlichen Merkmale, nenne ich das erstmal, oder Personenmerkmale, gefährdeter sind als andere. Und grundsätzlich zählen Kinder und Jugendliche schon mal dazu. Also deswegen gibt es ja ein Jugendschutzgesetz, deswegen gibt es eine USK, die eben diese Altersbewertung macht, um zu schauen, okay, können wir denn davon ausgehen, so im Großen und Ganzen, dass das für eine gewisse Altersgruppe, für einen gewissen Entwicklungsstand relativ unbedenklich ist, jetzt dieses Medium zu konsumieren. Und das hat natürlich sehr viel sozusagen mit der Entwicklung zu tun, also zum Beispiel mit der Hirnentwicklung. Um sozusagen nur dieses eine Beispiel, weil es zu Dark Patterns passt, einmal zu nennen, gibt es sozusagen natürlich einen Aspekt der Hirnentwicklung, der betrifft die Fähigkeit der Selbstkontrolle. Diese kognitive Funktion wird typischerweise mit Hirnarealen des präfrontalen Kortex, also sozusagen hier vorne am Kopf, in Verbindung gesetzt. Und das weiß man, Hirnareale, die sich erst relativ spät weiterentwickeln. Also die Entwicklung dieser Hirnareale ist erst sozusagen mit nach dem Lebensalter von über 20 Jahren erst abgeschlossen und geht sozusagen also in der Jugendzeit erst so richtig los. Das heißt also, diese Fähigkeit der Selbstkontrolle, ne, also sozusagen im Angesicht einer Versuchung zu widerstehen, so, das ist eine kognitive Funktion, die noch nicht sehr ausgeprägt ist bei Kindern und auch nicht bei Jugendlichen. Und bei Jugendlichen kommt erschwerend hinzu, dass sozusagen im Zuge der Pubertät die Bedürfnisse und Wünsche stark anwachsen, während sozusagen eben diese Fähigkeit ein bisschen zurückbleibt. Also deswegen, so kann man dann zeigen, sozusagen von der Entwicklung her, ist man da einfach ein bisschen anfälliger für so einen Kaufappell, wenn da jetzt plötzlich steht, so hier, du willst doch den coolen Skin haben, den alle haben, dann ist der Druck sozusagen sehr groß. Erstmal, ich brauche dieses Statussymbol des Skins, du hast es eben angesprochen, da gibt es einige Jugendliche, die vielleicht besonders empfänglich sind, mhm, auch für dieses Thema, aber die Jugendzeit allgemein, ne, in keiner anderen Lebensphase ist es so wichtig, was die Gleichaltrigen über mich denken, in keiner anderen Lebensphase so wichtig wie im Jugendalter subjektiv. Und da ist es natürlich klar, dass der Druck besonders hoch ist, der dann von solchen Mechanismen erzeugt wird und die Widerstandsfähigkeit oder die Resilienz hier eben nicht so hoch ist vielleicht. Mhm. Ja, dass genau diese Mechanismen da eben, ja, diese Verwundbarkeit ausbeuten. Und deshalb kann man sagen, na, da müssen wir in die bewahrende Haltung vielleicht gehen und schauen, okay, da brauchen wir irgendwie besonderen Schutz davor.
Unter Berücksichtigung der Individualität der Klientinnen, ne, dass man sagt, liegt das Vulnerabilitätsmerkmal hier tatsächlich vor oder hat er vielleicht überdurchschnittlich große Selbstkontrolle in seinem Alter und verändert das jetzt meine Arbeit quasi mit dieser,
genau,
Person.
So, in, oder? Der Pädagogik, ne, da gehe ich jetzt individuell auf die Individuen ein. Wenn wir über das Jugendschutzgesetz sprechen, muss das Gesetz versuchen, die Gesamtheit irgendwie abzubilden, ja, und zu berücksichtigen. Und das hat das Jugendschutzgesetz in gewisser Weise getan mit dem Update, das es bekommen hat, wo jetzt eben erst vor wenigen Jahren reingeschrieben wurde, dass man solche Sachen wie Dark Patterns, das heißt da natürlich anders, oder glücksspielähnliche Mechanismen berücksichtigen kann, wenn man zum Beispiel ein Spiel prüft, mhm, bei der USK.
Genau, ja. Und genauso, was du ansprichst, dieses Individuelle ist dann, wie setze ich den Rahmen, aber wie erkenne ich denn auch die Chancen, die darin liegen? So, also ne, natürlich müssen wir gucken, wer sitzt da vor uns und was bringt er mit und welche Herausforderungen haben wir, aber was bringt er auch mit, was wir vielleicht gemeinschaftlich auch vertiefen können, ne, im Kontext von Medien und kulturellem Handeln, und das ist auch so ein Buzzword oder so ein Schlagwort in der sozialen Arbeit, die Lebensweltorientierung dann doch eine große Rolle spielt, auch im pädagogischen Handeln. Also wir setzen da an, was die gerade betrifft, was sie auch interessiert, um damit auch pädagogisch positiv besetzte Prozesse initiieren zu können. Und das bietet sich nun mal in der Jugendarbeit ganz gut an. Also nicht nur in der offenen Arbeit, sondern auch in der stationären Jugendarbeit, wo ich ja viel enger mit Kindern und Jugendlichen zusammen lebe, zusammen arbeite und natürlich auch das Medienhandeln viel intensiver mitgestalten muss. Wie kann ich da positive Akzente auch setzen, die abseits von Verboten fungieren?
Das ist ja vielleicht auch der nächste Bereich, den wir uns noch mal ein bisschen genauer anhand von Games anschauen können, nachdem wir jetzt, sagen wir mal, ein paar Schlaglichter geworfen haben auf Gefahren. Was sind denn so Befähigungspotenziale hier? Also wie kann man Games einsetzen zur Befähigung oder wie kann man auch kritische, problematische Dinge benutzen, mhm, um im Umgang mit ihnen zu befähigen?
Ja. Wir haben erstmal einen ganz großen Bereich der Identitätsprozesse, ne? Also Identitätskonstruktion, die ja durchaus ja auch durch alle Medien mitgeprägt werden, weil zum Beispiel Rollenvorbilder vorhanden sind, aber auch soziale Interaktionen sind ja auch identitätsbildend und das finden wir halt vor allem auch in Games wieder. Und da können wir natürlich, auch da wird die Gaming-Landschaft zum Glück diverser, wo wir natürlich viel Arbeit noch vor uns haben, aber da finde ich durchaus vielleicht auch individueller Titel, wo ich sehen kann, okay, das ist ein Rollenverständnis, auch vielleicht Geschlechterverständnisse, die auch dem entsprechen, wie ich mich fühle, und Probleme thematisieren, die ich nachvollziehen kann und vielleicht auch durchleben kann. Die Narration ist ja wesentlich für viele Spiele. Also das Durchleben von Geschichten, das Mitgestalten von Geschichten, um da vielleicht durchaus auch emotional regulierend tätig zu werden. Ne? Also das kennen wir ja bei der Musik zum Beispiel. Ne? Man hört auch gerne dann vielleicht traurige Musik, wenn man selbst traurig ist, um diese Emotionen halt regulieren zu können und nach und wieder gespiegelt zu bekommen. Das genauso finden wir es im Gaming. Beim Gaming haben wir den Vorteil, dass wir ja im Idealfall interaktiv tätig werden können in Titeln. Und da wird zum Glück auch diverser und individueller, je nach Erfahrung. Das sind so der Aspekt der Identität, den man natürlich auch jetzt noch weiter diskutieren könnte. Dann haben wir die soziale Interaktion innerhalb von Games, also das gemeinsame Erleben von Spielen und von Spielinhalten, sei es jetzt durch Clans oder durch Communities, diskutierenden Communities über Gaming-Inhalte oder halt auch das gemeinsame Spielen in Erziehungskontexte, in der Familie, mit Erziehungsberechtigten, in den Einrichtungen. Und das ein Beispiel, anekdotisch, wenn ich mit Jugendeinrichtungen spreche, erzählen auch häufig welche, dass die Kids sehr gerne Roblox spielen. So, Roblox ist, habe ich so den Eindruck, der große blinde Fleck der Pädagogik oder nicht der Medienpädagogik, sondern der Pädagogik in der Jugendhilfe, weil sehr viele es spielen, aber kaum eine pädagogische Fachkraft setzt sich mit Roblox auseinander. Also was machen die da überhaupt? Und denen ist oft nicht bewusst, dass die Spiele natürlich auch angeschrieben werden können und dass das auch durchaus vorkommt, dass man vielleicht unangenehm angeschrieben wird oder dass man halt auch dort Geld ziemlich gut versenken kann. Man sieht halt diese lustige Grafik, ne, Roblox, ach ja, da tauschen sich überall, aber man beschäftigt sich nicht damit. Und da ist auch wieder sehr positiv bei Roblox, man kann natürlich auch da gestalterisch aktiv tätig werden, man kann in soziale Interaktionen treten, nur dann muss ich diese Settings aber auch vorbereiten. Ja, also ich muss es schon pädagogisch begleiten, um das herauszukitzeln. Also das ist, meine ich, mit gemeinsamen Spielen. Soziale Interaktion in Bezug auch auf Barrierenabbau. Also wie kann ich auch Menschen mit verschiedenen Herausforderungen oder Beeinträchtigungen oder die beeinträchtigt werden, befähigen, auch an so einem medienkulturellen Prozess teilzuhaben über Games. Ne? Wie kann ich vielleicht auch das Spielen von Entertainment Games jedem ermöglichen, nicht nur durch die Steuerung, so, sondern auch vielleicht die Spiele zugänglich zu machen oder zu wissen, was kann die Person denn spielen, wie komme ich da dran und wie kann ich sie auch supporten, mit anderen dann im Spielprozess interaktiv tätig zu werden. Ne? Also wie kann ich da Barrieren abbauen und wirklich auch Partizipation ermöglichen. Und wir haben den großen Bereich der Kreativität und der Gestaltung. Wie kann ich kreativ mich in Spielen und durch Spiele ausleben? Wie kann ich Spiele manipulieren, um vielleicht auch da kreativ tätig zu werden? Wie kann ich Spiele möglichst schnell durchspielen? Speedruns, ne? Das ist natürlich auch eine Form von Kreativität. Also wie finde ich vielleicht auch Exploits oder Bugs, um das Spiel schneller zu schaffen, als es vorgesehen ist? Oder wie kann ich eigentlich Games gestalten? So, das ist dann nochmal die Ebene, wo wir bei der Handlungsorientierung sind, die Kreativität zu nutzen, um halt ein Spiel zu durchdringen und vielleicht auch meine eigenen Ideen umzusetzen. Und glücklicherweise gibt's da ja sehr viele tolle Tools, die dieses Kreative auch durchaus ermöglichen. Also fängt ja an, wo ich eigene Spiele malen kann. Ich will jetzt keine Titel nennen, ich will ja keine verdeckte Werbung machen, aber es gibt's durchaus. Und dann kann ich die Level abfotografieren und dann spielen lassen oder halt die grafisch basiert mich relativ leicht Plattformer gestalten lasse. So. Und das huckt total bei Kindern und Jugendlichen, weil die natürlich zum einen fasziniert sind von Spielen, aber weil sie auch ein eigenständiges Produkt zustande bringen, was andere dann auch wieder spielen können und darauf reagieren können.
Vielleicht ein interessanter Verweis hier, Hans-Christian Schmidt, der an der TH Köln dieses hervorragende Projekt hatte. Er war hier auch einmal schon bei uns zu Gast mit den Levels, die man in Lego-Bausteinen basteln kann. Da kann man einfach sozusagen die Wände und die Gegenstände auf eine Lego-Platte bauen und dann wird das auch mit einer Kamera entsprechend eingescannt und dann in ein Level, das man spielen kann, übersetzt. Das ist genau das, was du beschrieben hast mit dem kommerziellen Produkt sozusagen, wo man dann zeichnen kann und dann wird das ins Spiel übertragen. Das ist natürlich, gibt einem jetzt mit einem einfachen Werkzeug, es wird zugänglich dadurch. Ich muss jetzt nicht die Unreal Engine beherrschen oder einen Level Editor benutzen können, das wäre ein bisschen anspruchsvoller, sondern ich kann mit einfachen Mitteln aber diese Praxis erleben. Wie ist es, ein Level zu gestalten? Was ist dabei wichtig? Was macht es interessant, schwierig, leicht und so weiter?
Genau, und da vielleicht dran andockend, ein Bereich, das versuche ich auch mit meinen Studierenden auch zu vermitteln, dass ich sehr niedrigschwellig auch Gaming-Pädagogik oder pädagogisches Handeln mit Games vermitteln kann. Ich muss nicht Unreal lernen. Oder wir haben es sogar mal probiert, in einem Seminar den RPG-Maker einzusetzen. Das ist grandios gescheitert, weil es einfach zu komplex ist, dass man so eine Seminarsituation runterbricht. Und wir sind halt ein pädagogischer Studiengang, wo Technik nicht immer so im Fokus steht. So, und ich muss Sachen schnell in der Praxis einsetzen können. Also, und da ist genau dieses Gestalterische, weil das jeder auch und jede durchdringen kann. Aha, ich zeichne was und setze das dann spielerisch um. Dafür muss ich kein großes Technikverständnis haben, aber ich verstehe relativ schnell den kreativen, den pädagogischen Mehrwert dahinter und kann dann daran andockend weitergehen. Oder, und das ist auch mal ganz nützlich, Kinder und Jugendliche mit ins Boot holen, die vielleicht schon Ideen haben, wie man das auf eine andere Plattform übertragen kann oder andere Software übertragen kann. Also auch da Partizipation nicht nur ermöglichen, sondern auch in den pädagogischen Prozess mit einbinden. Genau, eine Sache, die ich da noch in dem Kontext ergänzen möchte, ist halt als Chance, Werte- und Ethikvermittlung über Games zu betreiben, weil in jedem Spiel schwingen immer gewisse Werte- und Normvorstellungen mit, also in fast jedem Spiel. Tetris, das es hat, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, in den meisten Spielen hat man ja eine gewisse Sicht auf die Welt präsentiert. So, die kann sehr satirisch verpackt sein, die kann aber auch sehr offensichtlich und platitüdenhaft hervorkommen. Aber Spielende werden damit konfrontiert und bringen das halt auch mit. Und da kann ich ja ganz gut dran ansetzen und sagen, okay, was vermittelt das Spiel und wie wollen wir eigentlich auch untereinander zusammenleben? GTA ist so das beste Beispiel, ne? Wo wir relativ reflektiv schnell erkennen können, das ist satirisch auch angehaucht, so satirisch auch verpackt zum Teil. Für manche Kinder und Jugendliche ist das vielleicht aber gar nicht so offensichtlich, so dass es satirisch ist. Oder nicht satirisch, aber auch überhöht oder uns einen Spiegel vorhalten möchte. Und das kann ich aber auch durchs gemeinsame Spielen dann herausfinden und dann in den Diskurs stellen und drüber reden. Oder ich muss gar nicht gemeinsam spielen, ich frage einfach, was habt ihr gespielt, was habt ihr erlebt und kann daran im Diskurs andocken und dann halt, dass wir uns über Werte halt und Normen austauschen, was auch wiederum mit professioneller Haltung zu tun hat. Lasse ich das überhaupt zu?
Um kurz einen Einwurf zu Tetris zu machen, also ich glaube, selbst da finden wir solche Aspekte wieder sozusagen, also wenn man kurz die Gedanken dazu anstößt, ne, also ich meine, ich habe zum Beispiel sowas wie ein Punktesystem, Tetris hat einen Highscore, ne, also sind schon irgendwie Fortschrittsgedanken drin, da sind irgendwie Werte von Wettbewerb, Punkte sammeln, sozialer Vergleich, die werden sozusagen dadurch schon eröffnet oder ich kann irgendwie inhaltlich darüber nachdenken, was bedeutet es, was ich da tue. Ich verwalte die ganze Zeit irgendwelche Blöcke und am Ende kann ich aber immer nur verlieren. Mhm. Also ich kann Tetris nicht gewinnen. Irgendwann ist es zu Ende, weil ich verloren habe. Das ist irgendwie eine kafkaeske Situation. Ich begebe mich da irgendwie in so einen diese Verwaltungsperspektive, wo ich die ganze Zeit Blöcke verwalte und am Ende hat alles keine Bedeutung, weil das Spiel dann zu Ende ist. So kann ich auch darüber nachdenken. Also ich denke, selbst in so einfachen Spielen findet man Möglichkeiten, Anknüpfungspunkte für Wertevorstellungen durchaus wieder.
Genau, und diese Aussagen, die das Spiel formuliert, die sind dann eben häufig implizit. Wir haben das hier im Rahmen schon des Begriffs der prozeduralen Rhetorik ja auch im Podcast auch schon thematisiert. Und manchmal also ist gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich, was für weitgehende Aussagen ein Spiel letztendlich kommuniziert und wie die Spielenden dann mit diesen Aussagen auch interagieren, ne? Ob ihr Verhalten dadurch zum Beispiel beeinflussen lassen, so, ne? Und das knüpft an einen Punkt an, der mir irgendwie klar geworden ist, Ike, auch nochmal bei deinen Ausführungen. Wir hatten ja jetzt so über so ein paar schädliche Potenziale gesprochen und angerissen, ne, wo positive Potenziale liegen und so. Und es scheint mir, dass viele dieser Potenziale auf beiden Seiten auf eine gemeinsame strukturelle Eigenschaft von Spielen, sagen wir mal, sich zurückführen lässt. Und das ist dieses Games als auch Kommunikationsmedium. Weil überall da, wo ich Kommunikationsakte habe, da habe ich eine Situation, wo ich Menschen zusammenbringe auf irgendeiner Ebene. Sonst ist ja keine Kommunikation möglich. Und immer dort, wo ich Menschen zusammenbringe, da ist eben das Potenzial dafür, für den Schaden und die Beschädigung letztendlich, aber auch für, sagen wir mal, die unendlichen positiven Potenziale. Und ich muss da an Dinge denken, die ich häufig vermisse in Bildungsdebatten, auch im Schulbereich, dass sich also kommunikative Akte in Videospielen oder die durch Videospiele befördert oder ermöglicht werden, da können sich ganz tolle Dinge einüben lassen eigentlich, auch für Heranwachsende, wie Verantwortungsübernahme in einer sozialen Gruppe oder so, die ich im Spiel irgendwie organisieren, realisieren kann. Dinge wie Solidarität, ja, in einer Gruppe. Das sind einerseits, sagen wir mal, Sozial-Skills, Fähigkeiten, aber die haben natürlich auch eine, sagen wir mal, eine politische Komponente, in dem Sinne, dass sie ein demokratische Werte irgendwie mitvermitteln können oder überhaupt wertebildend agieren können. Und überall dort, wo eben Menschen zusammenkommen, dort entstehen diese Potenziale. Eine andere Sache wäre sowas wie das Erkennen und Reflektieren von Grenzen, auch interpersonellen Grenzen. Wie weit kann ich meine Freiheit hier ausleben und wo fängt die Grenze des anderen an, mit dem ich da zusammen spiele? Ne? Und das eben geeignet berücksichtigen für mein Verhalten auch und so. Ne? Das sind alles Dinge, die stehen jetzt anderorts im Bildungskontext nicht erklärt im Vordergrund, in dem Sinne Schulfächer, ja, Deutsch, Mathe, Kunst, aber es gibt kein Schulfach Verantwortungsübernahme oder Herausforderungen meistern oder Grenzen erkennen, respektieren oder so. Mhm. Das muss so nebenbei gelernt werden dort und ich finde, also Games bieten da einen tollen Möglichkeitsraum, um an diesen ganzen Sachen sich entlang zu entwickeln.
Mhm. Ja, also ich finde das auch da gut, dass das als Querschnittsaufgabe in den Fächern stattfindet. Das findet ja statt, also auch Verantwortungsübernahme, soziale Interaktion, Bewertung auch von Vorgängen, also Geschichtsunterricht oder ähnliches oder sozial geprägte Fächer oder Biologie auch. Auch da ist das Thema Ethik eine große Querschnittsaufgabe und das ist auch richtig, dass es da als Querschnittsaufgabe verhandelt werden. Und da kann man durchaus natürlich auch Games einsetzen. Aber vor allem im schulischen Setting haben wir die Herausforderung, erstmal auch wieder da die Zeit, so das machen zu können. Ne? Weil bei manchen Spielen brauche ich einfach ein bisschen Zeit, wenn die vor allem sehr, sehr narrativ sind, reinzukommen, um zu verstehen, okay, was will mir das Spiel überhaupt sagen? Dann könnte ich das als Hausaufgabe aufgeben. Aber dann muss auch überall in jedem Haushalt die technische Voraussetzung sein, dass ich das spielen kann, die Umgebung sein. Ne? Das kommen viele Probleme mit. Und das ist generell eine Herausforderung, wenn ich SchülerInnen unterrichte. Es muss auch jede und jeden ansprechen, um Lerneffekt mitzunehmen. Wenn ich sage, diesen Spieltitel wählen wir jetzt aus und spielen ihn dann findet vielleicht eine Hälfte den total toll und kann dann noch andacken und die andere Hälfte kann da gar nichts mit anfangen, kriegt die Diskussion drumherum mit, aber sie kann es nicht mitfühlen, weil sie überhaupt gar nicht involviert sind in diesem Spiel. Ne? Und das ist ja bei Games gerade so das Faszinierende, wie man individuell Games bewertet. Und das hat ja sehr viel mit Involvierungsmechanismen oder Involvierung an sich zu tun. Und das ist höchst individuell. Von daher finde ich es auch immer schwierig zu sagen, Games sind jetzt total gut geeignet, um zum Beispiel im Unterricht eingesetzt zu werden, weil ja Kinder und Jugendliche finden Games gut. Ja, tun sie. Aber individuell unterschiedliche Games. Und deswegen, weil sie dann in einem Game was finden, was sie berührt, finden sie dieses Game dann gut, aber andere vielleicht eben nicht. Und dann ist es halt schwierig, Lernpotenziale herauszukitzeln. Und deswegen denke ich auch, es ist manchmal okay, auch Games einfach Games sein zu lassen und gar nicht zu instrumentalisieren für pädagogische Zwecke. Weil das macht ja das Spiel aus, die Freiwilligkeit. Man entzaubert dann auch Gaming relativ schnell, wenn wir nicht mehr dran denken, was macht ein Spielen an sich aus? Und das ist dann, wenn man auf den Urbegriff der Beschäftigung mit Spielpädagogik zurückgeht oder mit Spielen, ist es halt ein Aspekt der Freiwilligkeit, dass ich es freiwillig annehme, um dann halt Potenziale rauszuziehen. Ja, also ja, man kann da gute Ansätze schaffen, aber es hat auch deutlich seine Grenzen.
Ja, ich sehe das Problem, wenn man das nur begreift, instrumentell als Mittel zu einem bestimmten Zweck, dass dann der Wert an sich des Spielens, nämlich auch die Freiheit, die in dem Spielen ja irgendwo liegt und im freiwilligen Spiel liegt, also eigentlich ist das, muss man das nicht dazu sagen, weil das Spiel eigentlich immer freiwillig ist per Definition, ne?
Genau.
Diese Freiheit, dass die dann nicht berücksichtigt wird, das ist ein guter Punkt, ne?
Ja, wenn ich natürlich das zur Pflicht mache, dann bin ich im Grunde bei der Arbeit wahrscheinlich definitionsgemäß. Ne? Dann muss ich mich hier durcharbeiten durch so ein aufoktroyiertes sogenanntes Spiel.
Genau, ja.
Genau, das ist ja auch,
das, was bei Lernspielen dann häufig passiert, ne, dass es dann eher sozusagen, da ist nur so ein Schokoladenüberzug über dem Brokkoli, aber eigentlich merkt man, nee, ich soll hier irgendwas machen, was ich eigentlich gar nicht möchte, das mir gar keine Freude macht.
Bei Lernspielen haben wir noch durchaus ganz andere Herausforderungen meistens. Sie sind ja meist so Reizreaktionsmaschinen, wenn die mit ganz simplen Belohnungsmechanismen arbeiten.
Im Grunde ist es ein Widerspruch in sich, das Lernspiel, also definitionsgemäß. Ne? Ich will ein Ziel erreichen, es dient etwas anderem und nicht dem Selbstzweck des Spielens und dann eigentlich ist es kein Spiel mehr, weil es kein Selbstzweck mehr ist und ich es vielleicht auch gar nicht freiwillig mache. Also das ist irgendwie, wenn man da jetzt so philosophisch drüber nachdenkt, kommt man da eigentlich in Widersprüche.
Also ich finde, natürlich kann man Spiele auch im Unterricht sehr gut einsetzen als Beispiel. Man zeigt ja auch Filme, die nicht alle interessieren, so die aber trotzdem was zeigen wollen. Das geht bei Spielen auch. Wenn ich jetzt 4-6 Stunden nehme, das mit SchülerInnen dann mal ein Spiel spielen und rede dann über Inhalte, kriege ich das vielleicht nicht kostengünstiger hin und habe den gleichen Effekt. So, ne, also kann ich dann nicht dann doch vielleicht eher den 20-minütigen Film nehmen und in Diskussion einsteigen und hab den gleichen Lerneffekt. So muss man halt dann auch manchmal denken, wenn man das machen möchte. Und dann würde ich sagen, dann nimm lieber den Film als das Spiel oder zeig vielleicht Ausschnitte aus dem Spiel. Das geht ja auch durchaus. Man muss es ja nicht immer selbst spielen, um halt durch eine Narration einen Lerneffekt zu haben. Aber dann ist es dann noch ein Spiel. So. Ja.
Fernab von dem, was wir wirklich als Spiel noch bezeichnen würden, die Form von zum Beispiel Serious Games annehmen kann, aber auch, sagen wir mal, sich auf Unterhaltungsspiele beziehen können, die irgendeine Bildungsabsicht haben oder so, gibt es ja noch so einen Ansatz, der auf mehreren Ebenen verfolgt wird, auch teilweise in der Pädagogik, den wir Gamification nennen, wo man also Inhalte, die eigentlich nicht Gegenstand eines Spiels sind, mit spielerischen Elementen anreichert oder Nicht-Gaming-Kontexte anreichert mit Elementen aus dem Gaming mit einem bestimmten Ziel, das dabei verfolgt wird. Das ist häufig auf motivationaler Ebene, dass man Leute dazu motiviert, Dinge zu tun, wo sie sonst nicht in der Lage gewesen wären, alleine Motivation zu mobilisieren möglicherweise. Oder andere Wünsche, Ziele sich häufig damit verbinden. Welche Rolle nimmt denn jetzt Gamification dort in der medienpädagogischen Arbeit ein?
Ja, das ist schwierig, weil Gamification, du hast jetzt ja die Definition schon ganz gut beschrieben. Wenn man Spielen ernst nimmt und Gaming ernst nimmt, dann muss man bei Gamification Ansätze wählen, die mehr sind als, ich habe mir jetzt ein Reward-System oder verteile Medaillen für die 5 Schnellsten, weil das macht ja Spiele an sich nicht aus, sondern ich muss eher in Narrativen denken auch, eine Geschichte kreieren. Da gibt es spannende medienpädagogische Ansätze, die genau das machen, also Spielelemente in spielfremde Settings setzen, nicht so, dass ich sage, okay, die 5 Besten kriegen jetzt 5 Münzen, sondern ich spinne eine Narration drumherum, mache ein Setting. Aber das ist ja höchst aufwendig. Und deswegen Gamification auch in der Arbeitswelt, was ja immer sehr so, die Leute sind dann intrinsisch motiviert, glaube ich gar nicht, dass sie dadurch intrinsisch motiviert werden, weil natürlich dieser spielerische Aspekt ganz klar dazu dient, Leistungen zu steigern, einzufordern und dann sind vielleicht die intrinsisch motiviert, die die 3 Besten sind und die anderen, die dann vielleicht sogar bestraft werden, weil sie zu langsam waren, haben gar keine Motivation mehr daran teilzunehmen. Wenn ich dann eher das so eine Narration einbaue, kann ich vielleicht mehr das Setting schaffen, mich damit auseinanderzusetzen, aber das sehe ich irgendwie nicht in der Arbeitswelt, weil das irgendwie auch dann schwierig umzusetzen ist. In der Medienpädagogik durchaus, um halt vielleicht auch Lerngegenstände erfahrbarer zu machen, also zum Beispiel über Actionbound oder B-Parcours, wo ich dann digitale Schnitzeljagden mit Gaming-Elemente quasi ausschmücke, wo ich eine Narration spinne und dann halt vielleicht auch mechanische Elemente einbaue, das geht ja alles durchaus. Das kann man ja durchaus noch auch als Gamification dann auch begreifen.
Ja, wenn man Story und Narration als Element von Spielen begreift und die dann anwendet auf eben diese Nicht-Spielkontexte, hat man letztendlich auch die Definition von Gamification noch erfüllt, auch wenn das in der Praxis häufig gerade Story, Narration und Dinge, die irgendwie Sinn stiften können und damit auch vielleicht sinnentleerte Arbeit an oder bereichern könnten. Dort findet es dann gerade nicht statt häufig.
Ja. Ja, ist die Frage, dann auch Spiele nicht wieder instrumentalisieren, ne? Also ich denke dann ganz unweigerlich also an so eine Dystopie, wo dann die Arbeitenden in der VR-Brille, also wie in Ready Player One, sitzen und dann halt Gold farmen müssen, aber das machen sie halt in einer schönen, ansprechenden Umgebung. So, ne? Aber machen quasi einfach dann wiederkehrende Arbeitsmechanismen. So, das ist halt die Frage, ob wir das wollen.
Ja, ich glaube, wir wollen lieber tatsächlich Spiele spielen, auch aus Freude. Und damit würde ich von dem kleinen Exkurs Gamification nochmal zu den Games zurückkehren, sehr gerne, denn wir haben noch ein paar kleine Community-Fragen. Das ist sozusagen hier ein Perk bei uns für die Unterstützung über Steady. Haben die Community-Mitglieder bei uns die Möglichkeit, auf dem Discord in die Community-Sprechstunde zu kommen und auch für unsere geplanten Folgen uns Fragen vielleicht mitzugeben, insbesondere für unsere Gäste. Und um da einmal hinzuleiten, das ist noch nicht die Frage, aber ich würde das mal dem vorwegstellen. Das klang schon am Anfang oder zwischendurch immer mal wieder an heute. Und ich würde die Frage gerne noch stellen, gibt es denn jetzt das schlechte Spiel aus medienpädagogischer Sicht, Ike? Würdest du sagen, es gibt sozusagen hier das heiße Eisen, das man nicht anfassen sollte, das ist ein schlechtes Spiel, das kann man medienpädagogisch nicht gebrauchen. Gibt es sowas?
Boah, das ist Also, ich glaube, jedes Spiel, auch mit problematischen Inhalten, oder vielleicht gerade mit problematischen Inhalten, kann ein Gegenstand von pädagogischer Interaktion sein. Sei es, um drüber zu reden. Es gibt ja eine Reihe von Spielen, wo wir übereinstimmen, dass die halt vielleicht Werte und Vorstellungen vermitteln, explizit, die wir in unserer Demokratie und in unserer Kulturform sagen, das ist ein No-Go. Das wollen wir gar nicht, dass das gespielt wird. Aber dennoch können sie im pädagogischen Prozess eingebaut werden als Gegenstand der Diskussion, des Diskurs. Oder die Klientinnen spielen das und bringen diese Erfahrung mit. Und dann ist es ein Gegenstand der pädagogischen Interaktion. Also es gibt aus meiner Sicht natürlich Spiele, die ich als schlecht bewerten würde und problematisch bewerten würde, auch für Kinder und Jugendliche. Aber es ist nichts schlecht in dem Sinne, dass es ungeeignet ist für pädagogische Interaktion. So, das umschreiben.
Das erinnert mich ein bisschen an eine Haltung, die man vielleicht in der Psychologie auch wiederfindet oder insbesondere in der Psychotherapie, wo man sagt, es gibt eigentlich keine Tabuthemen. Ja, es soll möglicherweise auch gerade all das Schlechte irgendwie Gegenstand werden der Betrachtung der gemeinsamen, weil eben die Auseinandersetzung damit wichtig ist, auch wenn dort Dinge, was weiß ich, geheime Sehnsüchte nach Massenmord oder sonst was auf einmal Thema werden. Und so wäre das in der, also aus meiner Sicht dann in der pädagogischen Arbeit auch, man muss die Leute in ihrer Lebenswelt abholen, wenn die eben diese Spiele spielen. Dann wird es automatisch möglicherweise dann zwar irgendwann im Laufe der gemeinsamen Arbeit Gegenstand der Auseinandersetzung. Und da vorher solche Haltelinien einzuziehen, nee, darüber können wir nicht reden, das ist antidemokratisch, das ist irgendwie tabuisiert, das ist empörend oder sonst irgendwie was, ist dann dem Prozess der gemeinsamen Arbeit nicht zuträglich.
Genau. Da sind wir ja auch bei der Wertediskussion direkt. Ich kann natürlich, wenn ich sage, ich kann Games zur Wertevermittlung einsetzen, bedeutet das nicht, ich muss jetzt allein Games entwickeln, die positive Werte vorleben, sondern ich muss mich auch mit Games auseinandersetzen, die genau das Gegenteil vermitteln. Sei es jetzt offensichtlich oder halt auch verdeckt. Und damit muss ich genauso ethisch diskutieren können oder drüber diskutieren. Und das bringen halt die Klientinnen halt schon von selbst mit.
Genau, und da kommen wir jetzt nämlich zu unserer Community-Frage vom unserem Community-Mitglied, dem Ventilator, der wollte nämlich wissen, ob eigentlich Spiele mit Gewaltdarstellung, insbesondere im schulischen Kontext, medienpädagogisch überhaupt verwendet werden. Also können die da auftauchen, dürfen die da auftauchen? Wir haben ja, oder auch die Spielebranche hat ja so ein kollektives Trauma in Deutschland aus den 2000er Jahren über die Killerspieldebatte. Da ist ja dieser Begriff, ist ja sozusagen schon mit einer sehr großen Wertung verbunden. Das ist etwas inhärent schlecht und schädlich. Genau, wie ist es heute? Tauchen diese Spiele in der Medienpädagogik auf? Und wenn ja, wie?
Ja, die tauchen in der Medienpädagogik auf. Also die Killerspieldebatte ist ja leider noch gar nicht beendet. Also jetzt vor 2 Jahren, als die Silvesterkrawalle in Berlin waren, da fiel dann im Presseclub, ich glaube ARD, ZDF ja auch ganz schnell, ja, wir müssen mal nachfragen, was haben die überhaupt gespielt? Nicht ja. Die Frage, wir müssen mal nachfragen, warum fühlen die sich vielleicht sozial vernachlässigt? Haben wir genug SozialarbeiterInnen vor Ort? Haben wir genug Unterstützung? Die Frage kam nicht auf, sondern was haben sie gespielt? Also die Debatte taucht halt leider immer wieder auf.
Professor Pfeiffer fühlt sich immer noch genötigt, sich zu Wort zu melden.
Ja, er hat das nicht gesagt, aber es wahrscheinlich in seinem Sinne war das schon durchaus richtig. Aber dann müssen wir erstmal anfangen, was ist denn Gewalt überhaupt? So ab wann fängt denn problematische Gewalt an? Also auch Super Mario ist schon ein gewaltvolles Spiel. Also wenn ich die armen Koopa Troopers da ihres Panzers entledige und dann mit demselbigen Panzer abschieße, ist das durchaus eine gewaltvolle Handlung. Aber ich weiß natürlich, was gemeint ist. So, wenn wir Menschen, ähnliche Avatare quasi erschieße. So, das ist wahrscheinlich damit gemeint, was man so damit verwendet, Counter-Strike oder Mortal Kombat oder ähnliche oder GTA, Fortnite im Fernsten ja auch wahrscheinlich noch, obwohl das ja viel mit Comic-Grafik arbeitet. Also das findet medienpädagogisch allein aus dem Grund schon statt, weil das Kinder und Jugendliche spielen. Ganz klar, da müssen wir uns auseinandersetzen. Wo die Barriere ist in offiziellen pädagogischen Projekten, ist natürlich die Alterseinstufung. Also wir können offiziell keine Spiele ab 16 mit 12-Jährigen spielen und dazu ein Angebot machen, auch in der Schule, gerade in der Schule nicht. Aber häufig ist dann natürlich auch pädagogischer Pragmatismus gefragt. Also wie kann ich denn jetzt trotzdem das thematisieren? Gucke ich trotzdem mal gemeinschaftlich irgendwo rein, so, das findet durchaus statt, und das ist auch richtig, dass es irgendwie stattfinden muss, weil ich muss diesen Zugang finden, weil sonst kann ich die Herausforderungen nicht aufarbeiten. Das heißt nicht, dass ich jetzt da pädagogische Fachkräfte aufrufe, die USK nicht zu beachten, aber manchmal muss man pragmatisch sein und dann vielleicht individuell gemeinschaftlich auch mal auf Inhalte schauen und die dann diskutieren, um die Probleme ergründen zu können oder halt drüber reden zu können. Also ja, gewaltvolle Spiele finden statt, weil fast jedes Spiel an sich schon gewaltvoll ist und Gewalt mit sich bringt, und da muss man über die Darstellung der Gewalt reden und über die Alterseinstufung laut USK, und dann muss man differenziert tätig werden.
Gibt es da vielleicht so ein paar Beispiele, oder die du aus der Praxis mitbringen kannst? Wie kann man jetzt trotzdem mit den 12-Jährigen Counter-Strike thematisieren, zum Beispiel, das jetzt ab 16 freigegeben wäre? Was wäre so ein Beispiel, wie man da vorgehen könnte?
Es gibt einen Verein, einen erlebnisorientierten Verein, die Waldritter e.V. So. Und da habe ich mal ein spannendes Projekt habe ich von denen gefunden, was ich auch meinen Studierenden immer zeige. Die sind mit Kids, Altersspanne auf jeden Fall auch teilweise unter 12, haben die Fortnite thematisiert. So, jetzt dürfen die natürlich Fortnite nicht mit denen offiziell spielen, aber haben dann überlegt, wie können wir denn Fortnite in Real Life umsetzen? Und haben dann die Mechaniken von Fortnite auseinandergenommen. Also was gehört dazu? Ich habe natürlich das Spielfeld, was immer enger wird. Ich habe Loot-Systeme. Natürlich sind die Waffen ein Faktor. Aber wie kann ich denn vielleicht auch Instrumente nachbauen, die jetzt nicht aussehen wie jetzt eine Kalaschnikow oder sowas, sondern halt vielleicht ein bisschen fantasievoller, ohne das Spielprinzip jetzt zu negieren, und haben dann quasi das halt in der Natur nachgebaut. Und darüber kommt man natürlich ins Gespräch. Was bedeutet das denn, wenn jetzt jemand aus dem Spiel herausgenommen wird? Geht es darum, den anderen zu töten? Oder geht es darum, Taktiken zu entwickeln, wie kann ich jetzt quasi als Letzter oder Letzter übrig bleiben? Ne? Welche Rolle spielen da die Skins? Wie kann ich denn individualisierte Skins erstellen? Wie möchte ich mich selbst darstellen? Muss das immer über Geld funktionieren, oder kann ich da auch irgendwie auf kreative Art und Weise Sachen so gestalten, wie ich das trotzdem gut finde? Ne? All das schwingt ja so mit, also quasi das Spiel an sich nehmen und in ein anderes Setting übertragen und das dann pädagogisch aufarbeiten. Und das kann man auch handlungsorientiert machen, ne? Ohne das Spiel spielen zu müssen. Anderes Beispiel ist, im E-Sport haben wir das ja. Wie kann ich Turnierformate gestalten, die jetzt, wir wissen ja, dass, also Counter-Strike ist ja jetzt kein Spiel, was bei Jugendlichen total hoch im Ranking ist. Also, ne, das wird ja eher von älteren Altersgruppen gespielt, und die ist nicht von Jugendlichen, aber Fortnite wäre so ein Beispiel. Wie kann ich denn trotzdem solche Formate ermöglichen oder tun E-Sport-Formate und dann ähnliche Titel benutzen. Es gibt ja durchaus ähnliche Titel, die wie Fortnite funktionieren, aber die vielleicht dieses die Aspekte, die als gewaltvoll eingestuft werden, abschwächen. So, also auf andere Titel ausweichen. Das ist natürlich die Herausforderung immer, dass das vielleicht die Kinder und Jugendlichen nicht anspricht, aber das ist so ein erster Kompromiss, den ich dann im pädagogischen Handeln eingehe. So. Also ich glaube, Kompromissbereitschaft ist da auch eine große, ein großes Stichwort, was man, oder Ideenreichtum, wie man das anders framen kann.
Jetzt kann man sich aber vorstellen, auch wenn man da so kreativ wird und dann neue Möglichkeiten findet, dass dann Eltern vielleicht trotzdem zu einem kommen und ein bisschen besorgt sind. So, hören Sie mal, Herr Medienpädagoge, das Kind spielt ja schon zu Hause bei uns immer so viel, wir werden dem gar nicht Herr. Und jetzt machen Sie da schon wieder Games bei sich. Ist das nicht vielleicht jetzt ein bisschen zu viel? Sollte man das dann vielleicht nicht lieber lassen? Wie würdest du sozusagen aus deiner Perspektive, oder wie sollte man damit umgehen? Ist das ein berechtigter Einwand, oder wie kann man dem begegnen?
Ja, erstmal wird ja die Antwort schon mitgeliefert. Ne? Die spielen zu Hause schon so viel. Aber es ist ja die Frage, wird das gerahmt überhaupt, das Spielen? Wird über die Spielerlebnisse gesprochen? Gibt es denn auch Grenzen des Spielens zu Hause? Werden Regeln festgelegt? Und wie werden diese Regeln ausgehandelt? Also heißt es, du darfst eine Stunde spielen und dann ist die Stunde abgelaufen, dann wird das Ding ausgeschaltet, egal ob man jetzt gerade kurz vor Ende vom Speicherpunkt ist oder nicht. Also gibt es überhaupt ein Verständnis des Spielens? Und diese Erlebnisse, die vielleicht nicht anders gerahmt werden, können natürlich im pädagogischen Prozess aufgegriffen werden durchs Spielen und dann ins Gespräch. Also was spielst du zu Hause? Woher beziehst du das? Ach, Oma hat mir doch zum 8. Geburtstag GTA geschenkt. So, ne? So, das kommt ja durchaus vor. Trotzdem, und was hast du da erlebt? Und das und dies und das. Ne? Ich finde das Autofahren toll. So, und dann kommt das zum Beispiel bei rum. Aber das muss ja irgendwie auch aufgearbeitet werden. Also quasi so ein reparierender pädagogischer Ansatz. Also mit den Erlebnissen arbeiten können, die vielleicht zu Hause oder im Erziehungsumfeld nicht gerahmt werden. Deswegen ist das Aufgreifen, das Spielen durchaus ein wichtiger Weg. Und dann gleichzeitig Alternativen aufzuzeigen. Also Spielen bedeutet nicht nur, ich zocke, sondern ich kann auch kreativ dadurch tätig werden. Ich kann vielleicht durch Communities auch meine Spielerlebnisse nach außen bringen oder diskutieren. Ich kann vielleicht auch Freundschaften dadurch finden, indem ich mich austausche oder einer Community angehöre oder Cosplay betreibe oder was auch immer. Aber die Möglichkeit muss ich ja erstmal kennen, dass es auch, dass es um das Spiel ein ganz großes kulturelles Feld gibt, was nicht nur das Spielen impliziert, sondern Handlungsoptionen ermöglicht, die ich vielleicht auch gar nicht kenne, weil zu Hause wird da nicht drüber gesprochen. Das kann ja so ein pädagogisches Setting sehr gut liefern. Und daran andocken viel Elternarbeit betreiben oder Erziehendenarbeit. Das sind ja nicht nur Eltern. Erziehendenarbeit betreiben, also wie Elternlernen, ne? Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet ja sowas an, dass die zu einem in die Einrichtung kommen und dann das ganze Equipment mitbringen und dann kann man Elternlernen anbieten, wo die Eltern dann die Titel spielen können, die Kids spielen, oder die Erziehungsberechtigten spielen, die Titel, die die Kids spielen und dann diskutiert man nachher drum. Also wo liegt die Faszination des Spielens für den jeweiligen Titel vielleicht? Geht es bei Shootern darum, Menschen zu töten? Oder ist der Anreiz durchaus woanders gelegen? So, und indem ich das selbst erst erfahre und mich beschäftige und vielleicht in so einem gerahmten professionellen Setting, kann ich vielleicht auch viel offener darüber diskutieren und gehe dann auch einen anderen Diskussionsprozess mit meinen Erziehungsberechtigten, so, ne, mit meinen zu Erziehenden und kann vielleicht gemeinsame Regeln festlegen, weil ich die Kultur verstanden habe dahinter.
Wie sind denn deine oder eure Erfahrungen eigentlich so? Du machst das ja schon sehr lange, wie Eltern das auch annehmen, wie wirkt das sozusagen? Also, was sind die Reaktionen darauf, auf solche Maßnahmen?
Also, ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn tatsächlich die pädagogischen Fachkräfte oder die Erziehenden selber, die sich aktiver mit dem Medium auseinandergesetzt haben, also bei Spielen selbst die Spiele gespielt haben und wir reden darüber oder halt auch selbst mal, das ist ein anderes Medium, Social Media Kontext, TikTok-Videos selbst mal gestaltet haben. So, dann versteht man, warum machen das vielleicht meine Kids? So, was ist die Faszination dahinter? Man kann das natürlich durch Gespräche rahmen und aufzeigen und dann halt dran erinnern, wie war das denn zu in eurer Kindheit, in eurer Jugend, was waren da Medien, die euch interessiert haben, aber wo vielleicht euer Erziehungsberechtigten gesagt haben, nee, das geht nicht, weil das ist doof. Und wie habt euch da gefühlt? So, also dieses Anknüpfen, weil jeder hat ja medienkulturelle Erfahrungen in der Kindheit und Jugend gesammelt und halt auch Grenzüberschreitungen erfahren. Also ich habe selbst Grenzen überschritten oder meine Grenzen wurden im kulturellen Handeln überschritten, indem mir was straight verboten wurde, wo ich wusste, das ist vollkommen geeignet für mich. So, ne, wo es auch gar kein Problem dazu gab. Und das bringt jede Generation mit. Und indem man das denen bewusst macht und diesen Reflexionsprozess am besten dann wirklich mit dem Ausprobieren der heutigen Medienkulturen verbindet, dann hat man, glaube ich, tiefgreifende Lerneffekte. Da wird man nicht jede Person mit erreichen können. Aber ist ein Anfang gemacht, das zu verstehen, was das umfasst. Und das merke ich auch bei meinen Studierenden. Studierende oder auch Fachkräfte der sozialen Arbeit sind eher skeptischer eingestellt gegen solcher Entwicklung häufig. Außer man hat die Hardcore-Gaming-Nerds da sitzen. Das passiert auch. Das ist auch vollkommen okay. Die dürfen dann ihren eigenen Spielprozess mal reflektieren, ob das alles so in Ordnung ist oder nicht. aber im Normalfall, und das merke ich halt bei den Studierenden, die auch älter sind und vielleicht auch schon eigene Kinder haben oder Kinder in den Einrichtungen haben, dass denen oft fehlt, oder die Zeit fehlt, sich damit konstruktiv auseinanderzusetzen, also selbst mal dran zu setzen und dann in den Diskurs mit Kolleginnen und Kollegen zu gehen. Das haben die ja in der Ausbildung bei uns. Wir nehmen uns die Zeit, nicht nur zu spielen, sondern vor allem theoretische Grundlagen darüber zu lernen und dann in den Diskurs zu gehen. Das ist, glaube ich, entscheidend. Man muss das wirklich implementieren. So. Und deswegen ist Medienarbeit schon so früh wichtig, weil wir weil Kinder immer mit Medieneinflüssen in Kontakt kommen und Medienerfahrungen machen, die aber nicht immer gerahmt werden können in dem Erziehungsumfeld. Deswegen müssen pädagogische Fachkräfte das mitrahmen können. Und weil wir natürlich Handlungsoptionen aufzeigen können. Wie kann man da konstruktiv gemeinsam auch Alltag gestalten drumherum? Und auch das bedeutet nicht, dass es nicht problematische Verhaltensweisen nachziehen kann. Das kann passieren. Man kann auch nicht vor allen Gefahren schützen. Aber man kennt am wenigsten vielleicht Anlaufstellen oder Hinweise, wo es problematisch werden könnte. Also es gibt keine einfachen Antworten oder Lösungen dafür, sondern man muss sich, und Erziehung ist schwierig, sehr herausfordernd, man muss sich damit auseinandersetzen.
Ja, Herausforderung ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort für einen abschließenden Blick für heute. Und zwar vielleicht der so ein bisschen in die Zukunft. Was sind denn so die wichtigsten Herausforderungen vielleicht oder einige davon im Zusammenhang mit Games für die Medienpädagogik, die jetzt vielleicht, du sagst, das steht auf der Liste, damit sollten wir uns mehr befassen oder das ist als nächstes dran, das ist ein wichtiges Phänomen. Wo sind diese Punkte jetzt in der mehr oder weniger nahen Zukunft?
Wir haben dadurch, dass Spiele ja immer individueller werden, auch individueller gestaltbarer und auf verschiedenen Plattformen auch stattfinden, wird natürlich größtenteils auch ein sozialer Druck erzeugt, der so in dem Ausmaß vorher nicht vorhanden war. Und da müssen wir natürlich ganz genau auch drauf schauen, wie werden Dark Patterns auch aktiv eingebunden, um halt Kinder und Jugendliche zu binden an Spielinhalte. Das nimmt halt zunehmend Gestalt an, dass das immer weiter verbreitet wird. Und da müssen wir einen großen gesellschaftlichen Diskurs mit pädagogischen Fachkräften, mit Erziehenden, aber auch mit der Gaming-Industrie führen, wie wir das verhindern können. Dass Kinder und Jugendliche genau diese Titel, wo wir wissen, die wollen, die haben das Ziel, nicht Spaß zu verbreiten, sondern zu binden. So, ne? Wie der eine Ring quasi. Ja, wir wollen alle an das Gerät binden. Und wie können wir das aufarbeiten, dass das eben nicht passiert? So, und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Wie können solche Mechanismen möglichst von Kindern und Jugendlichen oder Schutzbedürftigen ferngehalten werden? Dass sie trotzdem damit in Berührung kommen, das ist klar, dass auch das Interesse besteht. Und dann brauchen wir pädagogische Methoden, nicht nur in der Medienpädagogik, vor allem, ne, auch da, aber vor allem aber auch in anderen pädagogischen Bereichen, die sich jetzt nicht aktiv mit Medienpädagogik auseinandersetzen. Aber wie kann man das rahmen, dass gleichzeitig das Interesse erhalten wird und auch ernst genommen wird von Gaming oder an Gaming oder an der Gaming-Kultur, aber gleichzeitig man auch methodische Lösungen zur Hand hat, die einem befähigen, das aufzuarbeiten. So, und da sind wir noch leider, sei es die Lehramtsausbildung oder halt andere Erzieherinnenausbildung ganz, ganz weit von entfernt, dass das wirklich aktiv betrieben wird. Also abseits des Bewahrpädagogischen betrieben wird.
Ja, ich glaube, mit diesem Wunsch, das Thema anzugehen, bist du auf jeden Fall nicht alleine da draußen. Und ich glaube, es gibt auch schon viele Menschen, die dazu arbeiten. Und auch wenn es wichtig ist, glaube ich, kann man sagen, dass wir an diesem Thema dran sind und dass man sowieso immer dran bleiben muss, weil es sich ständig weiterentwickelt. Und damit für heute aber erstmal vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
An dich, Eik, für all deine spannenden Einsichten. Schön, dass du da warst.
Gerne.
Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören bis heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr einfach zum Beispiel auf Spotify gehen und uns dort eine gute Bewertung und ein Abo dalassen. Oder bei Apple Podcasts dasselbe tun. Oder wenn ihr einfach irgendeinen Podcatcher habt, der Podcatcher eurer Wahl ist, könnt ihr unseren RSS-Feed dort einpflegen und alle 14 Tage unsere Folge hören. Und wenn ihr noch mehr Behind the Screens wollt, öfter als alle 14 Tage, dann könnt ihr mit einem Abo bei Steady auch noch unsere Bonusfolgen dazu erhalten. Einfach auf steady.de/behindthescreens und dort ein Abo der Unterstützung dalassen. Vielen Dank an alle, die das bisher schon getan haben. Vielen Dank an die Community und ein weiteres Mal vielen Dank an euch beide, Eik und Nikolas. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.